Willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07 aus Ostwestfalen. Dies ist Folge 363 und mit mir ist heute dabei der Andreas.
Hey ho!
Der Marco ist nicht dabei, denn der hat quasi eine Stunde vor unserer Live-Schalte auf Twitch, wo ihr in Zukunft auch mal reingucken solltet, wenn ihr denn Interaktivität liebt und schätzt. Dann könnt ihr hier nämlich im Chat mitmachen. Also, nochmal zurück, der Marco, der hat um 20 Uhr schon einen Gast gehabt. Wenn ihr wissen wollt, wer das war und warum dieser Gast da war, solltet ihr entweder unseren Podcast hören oder auf YouTube reinschauen, wenn diese Folge dort veröffentlicht wird. Andreas, hast du da etwas hinzuzufügen?
Nee, ich finde das total gut.
Oder wollen wir doch? Nein, wir werden während der Sendung irgendwann verraten, wer es denn ist. Also müsst ihr dranbleiben jetzt. Das machen wir in Zukunft öfter, also auch einfach richtig coole Gäste, weil hier kann ja jeder einschalten, nur weil ein cooler Gast da ist. Das wollen wir in Zukunft vermeiden.
Wir verraten euch dann einfach nur nicht, wo der ist. Wir schneiden den manchmal auch einfach ganz zwischendurch rein. Ja. Das ist dann einfach die normale Folge pausiert und dann.
Das ist es. Andreas, wir haben eigentlich heute ja jetzt zwei Spiele zu besprechen, ne?
Wir hätten ja, aber ich würde das DFB-Pokal
spielen. Wollen wir den DFB-Pokal skippen und einfach kurz das Ergebnis freudig verkünden und so weiter? Ich meine, das kennt ja auch jeder inzwischen.
Ja,
also ich. Oder sagen wir mal so, warst du einer der vielen Auswärtsfahrer beim Bremer SV?
Leider nein.
Schade.
Ich glaube aber, die Stimmung war super da.
Die Stimmung war super, glaube ich. Und die Atmosphäre auch. Lukas Kostnik hat ja im Vorfeld schon unheimlich davon geschwärmt, dass da noch richtiger Fußball gelebt wird, dass man auch Bratwürstchen riecht und Pommes und Bier.
Mm.
Da käme er ja auch her. Und da wird er irgendwann auch wieder hin zurückkehren. Im Chat steht auch schon Top-Stimmung vor Ort. Geiler Ground. Ja, also hat sich gelohnt. Wir sind auch weitergekommen in die nächste Runde. Andreas, ich muss einmal aufs Ergebnis zu sprechen kommen. Hast du es ausgeblendet? Wie hast du nochmal getippt vor dem Spiel?
Ich hab auf ein souveränes 5-0 getippt.
Und das war also das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass du nicht 4-0 getippt hast. Und
na, ich tippe ja außerhalb der Liga, tippe ich ja anders. Ich
tipp ja, aber ausgerechnet dann.
Ja, das ist, wenn wir das nächste Mal gegen die Bayern spielen, dann können wir immer noch mal 4-0 gewinnen. Also, ja,
also Andreas' Tipp wurde endlich von der Mannschaft auch mal eingestellt, erzielt, gescored und Andreas hat es nicht getippt. Das war doch wieder.
Muss ich vielleicht jetzt dauerhaft 5-0 tippen? Es nützt ja nichts.
Ja, oder 6-1. Oder keine Ahnung was. Nein, also, wir sind weitergekommen in die nächste Runde im DFB-Pokal. Standesgemäß zur Halbzeit war es noch nicht so, dass man sagen konnte, vom Ergebnis her, dass ein Klassenunterschied da war. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir relativ innerhalb von 8 Minuten, glaube ich, 3 Tore dann noch geschossen. Und dann war der Sack zu. Wie gesagt, ganz nette Stimmung. Nächste Runde wird dann sicherlich auch ausführlicher bedacht.
Ja.
Kann
ich bin mal gespannt.
Sind
ja fast nur Favoriten weitergekommen. Also es gab ja
dieses Jahr ist
es gab ja keine großen Überraschungen. Der nächste Gegner wird wahrscheinlich auf jeden Fall Hertha, ne? Also nicht Hertha BSC, sondern Hertha. Also schwieriger.
Wenn es Hertha BSC werden würde, wäre es ja nicht Hertha. Ne? Das ist lassen wir das Thema. Wieder haben wir große Klappe, ne? Haben wir da einmal gewonnen und schon macht der Bublitz wieder Ansagen. Nein, also, in der Tat ist es, glaube ich, dieses Jahr wieder schwieriger, den Pokal zu gewinnen als im letzten Jahr. Aber, wer will es auch schon einfach haben? Wir konzentrieren uns aber hauptsächlich auf die Liga und der Pokal gibt uns noch ein paar Moneten dabei.
Auslosung ist dieses Wochenende, oder?
Ist das so?
Ich weiß nicht, die spielen doch, glaube ich, jetzt dieses Wochenende nach, ne? Und dann müsste doch eigentlich dieses Wochenende, dann wahrscheinlich wieder auf dem Sonntag in ARD 18:30, 18 Uhr oder sowas, Auslosung sein. Wieso schwieriger? Wir bekommen Offenbach. Ja, stimmt. Kickers Offenbach.
Gegen Offenbach. Ja, das
Erster
wäre
Neunter,
natürlich super.
ja, der Chat ist wieder dabei. Das ist sehr gut. Auslosung,
Könnten auch die
erster
Arminia
Neunter.
kriegen, ne? Oder?
Wir können auch die Arminia kriegen. Das wäre auch ganz witzig.
Dann halt auch endlich mal gewinnen. Wäre auch ganz schön.
Im ZDF, ach, hör auf, ist das immer im ZDF? Nein, das ist so im
Ey,
ersten,
Leute.
oder? Verdammt, muss ich das jetzt, Leute,
Also,
Leute, ja.
diese Woche, ihr braucht nicht einschalten im ZDF. Ihr könnt auf YouTube diese Folge einfach nochmal hören und das ist auch gut. Und nächste Woche erfahrt ihr dann im Paracast, wen wir ausgelost bekommen haben. Bis dahin, lasst euch einfach nicht spoilern. Hier ist eure Quelle des Vertrauens. So, wir können auch die Bayern bekommen, ja, am Arsch, die Räuber. Will keiner haben. So, jetzt aber, Ligabetrieb. Sind wir wieder zurückgekehrt am vergangenen Wochenende auswärts. Nach einem furiosen Start in die Liga konnte es eigentlich nur jetzt die erste Niederlage geben, oder, Andreas? Wir sind nach Fürth gefahren. Wie war denn so dein Stimmungsbild vorher? Hast du gedacht, ach nee, jetzt haben wir gerade eine Serie gestartet, jetzt wird die schon wieder beendet, oder hast du gedacht, wann, wenn nicht jetzt, können wir da endlich mal gewinnen?
Ja, ich war einfach nur neugierig, was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht so, dass ich irgendwie jetzt vorher das Gefühl hatte, so, oh, das führt, jetzt verlieren wir da auf jeden Fall. Sondern ich habe dann eher gedacht, so, ey, wenn wir da jetzt selbst in Fürth jetzt noch gewinnen sollten, dann glaube ich, dann erwartet uns in dieser Saison Großes. Und zwar wirklich Großes. Das war so ein bisschen, daher, ich bin nicht wirklich mit Vorfreude, sondern so, ich bin sehr gespannt, was passiert. Bin ich reingegangen.
Ja, gut, also ich finde eine Fahrt nach Fürth immer furchtbar, weil wirklich in ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten wir nicht einmal dort gewinnen konnten. Naja, aber andererseits, wie gesagt, wir hatten auch Hertha geschlagen und Darmstadt damit letzten Jahre auch sehr schlecht gegen ausgesehen. Und es hat ja auch geklappt. So hat zumindest Lukas Kwasniok auf der PK vor dem Spiel ein bisschen provokant die Journalisten zurückgefragt, als sie ihm die Frage stellten mit dem Fluch von Fürth.
Die PK fand ich übrigens wieder richtig gut. Also ich muss sagen, diese Saison, auch was Lukas da in den PKs erzählt, finde ich echt gut. Also ich fand das sehr unterhaltsam und vor allem sehr interessant, wie er das nochmal erklärt hat, wie er die Spieler sieht, wie er die Spieler aufstellt, mit Spielern, die das Spiel besser machen und Spielern, die das Spiel entscheiden können und dass du halt immer ein Gleichgewicht von denen brauchst, die da drin sind und sowas. Fand ich total interessant. Also muss ich tatsächlich sagen, also die PK vor dem Spiel kann man sich auch so nochmal anhören. Und
Ja.
ansonsten natürlich, Lukas Kwasniok war auch im Paracast, auch die Folge könnt ihr natürlich gerne nachhören.
Ja, tatsächlich sind die PKs nicht nur 0815 Antworten, ne, sondern tatsächlich gibt er sich auch Mühe und erzählt mal dann auch ein bisschen was, ohne dass 15 Mal nachgefragt werden muss.
Na,
Ja.
muss ich wirklich sagen, macht er wirklich gut.
Aber es zeichnet ihn ja auch schon länger aus und er setzt es auch fort. Ja. Also ich war schon ganz positiv gestimmt, weil ich mir gedacht habe, Fürth könnte man gut schlagen. Vor allem war es einfach cool, Erster gegen Zweiter, beziehungsweise Zweiter gegen Erster, wenn man die Heimmannschaft zuerst nennt. Ganz nette Voraussetzungen. Komisch, dass sie das Spiel dann nicht umgesetzt haben. Das hätte man auch mal schön auf einen Samstagabend gesetzt werden können, oder?
Ja, wirklich hätte man super machen können. Samstagabendspiel, Topspiel der zweiten Liga, Erster gegen
Frechheit.
Zweiter. Also, wenn das nicht Topspiel ist, was dann?
Ja. Im Stadion am Roenhof und dann gibt es ja diesen Zusatz, Thomas Sommer. Also, als es der Kommentator sagte, wurde es mir nochmal irgendwie bewusst, dass dieser Name immer, also es Fürth hat immer schon komische Stadionnamen gehabt. Playmobil, Stadion, Trolley Arena. Jetzt ist es der Roenhof. Ist das eigentlich bei Thomas Sommer oder mit Thomas Sommer oder einfach nur Thomas Sommer? Ich weiß nicht. Also.
Ich weiß nicht, wer ist Thomas Sommer?
Ich habe keine Ahnung, irgendein Möbelgigant wahrscheinlich. Ich hab keinen Plan. Naja, gut. Also jedenfalls kurioser Stadionname. 10.261 Zuschauer waren laut Kicker in diesem an diesem Tag zugegen. Aus Paderborn waren nicht allzu viele da. so der Kommentator, der dann aber auch gleich hinwies, dass die Anreise von Paderborn nach Fürth ja auch eine sehr strapaziöse sei.
Aber
Also,
krass wenig auch, oder? Also,
ja, waren irgendwie 200 oder was?
ja, aber ich meine, so knappe 10.000 auch. Also, ich meine, da haben wir mehr im Stadion tatsächlich. Selbst wenn
Ja.
so wenig Gästefans kommen, haben wir trotzdem 11.000, 12.000.
Ja, siehst du, haben wir Fürth also doch schon überflügelt.
Ah,
Aber Fürth
sehr
schon
geil,
länger in der
sehr.
zweiten Liga,
Ach, oh,
natürlich.
Gott, das geht runter, führt überflügelt. Oh,
Ja,
wenn das nicht der Titel
diesen
ist.
Weltverein haben wir hinter uns gelassen. Fürth
Sehr geil.
überflügelt. Ein Spitzensendungstitel. Schön, dass du ihn nebenbei notierst. Finde ich gut. Kommen wir zur Aufstellung vielleicht.
Ja,
Im
lass.
Pokal, also ich würde jetzt nicht mit dem Pokal vergleichen, sondern mit der
Nein.
letzten Liga-Aufstellung. Da haben wir das einmal wieder nur eine Änderung gehabt und die war aber auch verletzungsbedingt, dass Kurda für Muslia im Spiel war, weil der, ich weiß gar nicht, Zerrung oder irgendwas, Dehnung. Bitte?
Musliu.
Musliu, Entschuldigung, richtig, Muslia spielt er eigentlich noch?
Auf jeden Fall nicht bei uns.
Ist er noch in Freiburg?
Ich.
Oder ist er schon wieder nach Nürnberg gewechselt oder sowas?
Ah, ich hab. Nein. Ja, da sprechen wir nachher drüber, ja, bei Julian Justwan. Das ist da muss ich auch auf jeden Fall drüber sprechen.
Das dachte ich mir fast.
das.
Aber, naja, gut, ich meine, wenn nicht, wenn dann Nürnberg, also, ne, also, das ist natürlich auch ein Verein mit einer großen Historie und jeder Spieler träumt davon, irgendwann einmal in Nürnberg zu
Auf
spielen.
jeden Fall.
Auf
Also
jeden Fall mehr als in Fürth. So.
ja.
Das ist für unsere Freunde aus Fürth, die auf YouTube immer fleißig kommentieren. Genau, was hast du? Also es war Kurda mit drin, ansonsten hat er nichts umgestellt, deswegen wollte ich auch gar nicht fragen, ob dich irgendwas überrascht hat. Auf der Bank war besagter Musliu angeschlagen, glaube ich. Hoffmeier auf der Bank, Bauer, Schubert aus dem Tor wieder raus und Platte.
Ja,
Felix Platte.
Felix Platte. Ich hatte mich ein bisschen geärgert bei der PK vor dem Spiel, dass keiner gefragt hat hier, weil gesagt wurde, alle sind da bis auf Hansen. Und da hat mich dann ein bisschen gewundert, dass da so übergangen wurde, dass Platte wieder dabei ist. Also, ist ja seit Wochen wieder dabei oder so. Mir ist es irgendwie nicht aufgefallen, dass der jetzt zumindest wieder auf der Bank sitzt. Also, ich freue mich, dass er da ist und es wäre auch geil, wenn er jetzt auch einfach mal ein bisschen
Ja,
fit
schon länger
bleibt.
wieder da, glaube ich.
Ich weiß nicht, vielleicht will ich mir auch gar keine Hoffnung machen, dass der überhaupt wieder gut spielen könnte. Deswegen ignoriere ich den vielleicht weg oder so. Ich weiß es nicht. Also ich würde mich massiv freuen, wenn das mal wieder vernünftig was mit ihm wird. Das wäre definitiv ein Spielertyp, den wir auch brauchen könnten noch auf dem Platz, weil, ja, Kostens in der Mitte, wieder im Zentrum. Ich finde es tatsächlich alternativlos. Also so ein Mittelstürmer oder sowas in der Position, finde ich, haben wir gar nicht zum Auswechseln. Klar, Grimaldi, aber Grimaldi ist, wie wir ja schon alle festgestellt haben, mehr so ein Joker für später, also einer, der nachher nochmal so ein Turm ist und weniger für die Startelf. Von daher, da sehe ich tatsächlich nicht viele Alternativen für ihn.
Ja, zumal es in den letzten Wochen auch dann immer noch mal ordentlich Schwung gebracht hat, von der Bank diese Kandidaten auch dann zu bringen, ne? Also das
Ja.
ist schon, wie sich auch hier herausstellen wird, ein Faustpfand, was der SC Paderborn sich personell aufgebaut hat.
Ja.
Ja, dann kommen wir doch einfach mal zum Spiel, würde ich sagen. Da gibt es ziemlich viel zu sagen, weil ich finde, das war schon eines der besseren Spiele, die ich in der jüngsten Vergangenheit gesehen habe, von der Attraktivität her. Es hat auch beim Kicker die Note 2 bekommen,
Oh,
2,0.
nice.
Muss ich auch sagen, also was wir jetzt auch gleich besprechen, ist ja echt wirklich viel. Wir können wahrscheinlich gar nicht alles komplett besprechen, weil es dann ausarten würde. Aber wie sind wir reingekommen? Also ich meine, man braucht eigentlich gar nicht fragen, wie sind wir reingekommen. Es war direkt Alarm, Andreas.
Ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll. Ich habe mich riesig gefreut, dass Rafa Obermeier nach 35 Sekunden komplett blank vom Tor gestanden hat und einfach nur draufziehen musste und habe mich das erste Mal auch massiv geärgert, dass der Ball dann irgendwie 5, 6 Meter übers Tor gegangen ist. Also wir haben losgelegt wie die Feuerwehr, das muss man ganz klar so sagen. Wir waren von Anfang an sehr spielbestimmt. So die ersten, ich weiß nicht, 20, 25 Minuten bis zu der Trinkpause. Und ich finde, da haben wir Fürth so ziemlich voll an die Wand gespielt. Also das hatte auch Lukas Kwasniok in der PK vorher gesagt, dass die mit ihrem hohen Pressing und mit dem vorne, mit dem sehr Offensivspiel, was sie machen, dass sie hinten Räume bieten und die haben wir so eiskalt ausgenutzt. Es war halt nur das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist den Scheißball ins Tor zu bringen. Also was wir dafür Entscheidungen getroffen haben vor dem Tor, das war völlig kurios. Also, wie gesagt, Rafa Obermeier nach 35 Sekunden hätte es schon 1-0 stehen können. Der zieht einfach irgendwo übers Tor hinaus.
Der Kommentator
Und
hat gesagt, den muss man zumindest mal auf den Kasten bringen.
ja,
Fand ich
ist, ja, ist,
ganz.
genau, ja, ist wirklich so.
Ja, ich glaube, er war auch ein bisschen überrascht, dass er in dem Moment schon so eine Chance hatte auf dem Fuß. Hatte. Ich glaube, also es war schon krass, war ja quasi der erste Angriffszug und Fürth
Ja.
komplett ausgehebelt und blank, er war ja wirklich blank, also war ja nicht, dass er bedrängt wurde vom Verteidiger.
Ja,
Ja, gut.
genau.
Na, dann, wie gesagt, bunteres Spiel hin und her. Wir hatten, glaube ich, in der dritten Minute dann auch noch mal nicht ganz so zwingende Situation, aber auch noch mal Richtung Tor. Und die Fürther haben schon so ein paar Minuten gebraucht, reinzukommen. Kamen dann, glaube ich, mit einer Standardsituation einmal bei uns vor die Hütte. Und dann haben wir ja wirklich 14., 15., habe ich mir aufgeschrieben, 16. und 17. Minute quasi, ja, eigentlich waren es 400-prozentige Torschossen.
Ja.
Das heißt, wenn man mal ganz böse rechnet, hast du zu dem Zeitpunkt ein 3-0 da stehen oder sowas,
Ja,
ne?
ja.
Und dann ist der Ofen eigentlich schon aus. Ja, krass. Also, 10. Flanke auf Constance, zu dem du sicherlich gleich noch was sagen wirst.
Warum
In
nur?
der 15. Michel aus der Drehung, okay, den musst du nicht machen. Ne? Da hat der Noll noch mit dem Fuß geklärt. Klaas in der 16. Minute wieder auf Constance, der den Ball aus 8 Metern nicht aufs Tor bekommt. Und
Ja.
dann Michel in der nächsten Situation außer Distanz, wo der Ball ganz knapp rechts am Pfosten vorbei streift. Also wie gesagt, 2-0, 3-0 kannst du zu dem Zeitpunkt führen. Musste vielleicht sogar auch
Ja.
Constance und Obermeier, also die Michel-Dinger würde ich mal als werten als Teile, die kannst du machen, musst du aber nicht. In dem Fall, da kommt später nochmal was bei ihm, was du machen musst. Aber Constance mit den zwei Doppeldingern, 14. und 16. Minute, genauso wie Obermeier, musst du schon einmal fragen, wo das Zielwasser abgeblieben ist. Vor allem Constance wirkt ja komplett so, als würde er gar nicht aufs Tor schießen wollen, sondern
Ja,
lieber nochmal abgeben
ja.
wollen, ne? Also
Und das
fehlt.
irgendwie bei 5 Metern vorm Tor. Also, das ist, wenn du aufs Tor schießt und der Ball wird zum Einwurf, dann hast du grundlegend was verkehrt gemacht. Und deswegen verstehe ich halt nicht, das haben wir auch schon öfter diskutiert, der gehört für mich halt da nicht in den Sturm. Also, das ist kein so Mittelstürmer. Und weil ich habe ihn nachher, vor allem auch in der zweiten Hälfte, habe ich ihn dann noch beobachtet. Der hatte ein paar richtig geile Laufwege und sowas, wo ich gedacht habe, jetzt spielt den doch mal verdammt noch mal an. Und da hat er die Bälle nicht gekriegt. Aber diese Chancen, die er auch da in den ersten Minuten hatte und die dann wirklich, die er so kläglich halt vergeben hat. Also das war natürlich halt für meinen, da ich eh nicht wirklich überzeugt bin von dem Spieler halt, war das natürlich halt Wasser auf meine Mühlen oder, wobei, das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte Kuhn Kostons, ich möchte ihn lieb haben und ich möchte sagen, dass er der geilste Spieler im Verein ist. Aber immer wenn ich auf ihn achte, immer wenn ich gucke, dann ist das halt nix. Und das waren halt diese Chancen waren dann auch so, ey, die muss man auch mal machen, ey. Und
Ja, also es war wirklich in diesem, also in dem
Ja.
Fall wirklich, also einen der beiden, also der hat ja nicht mal aufs Tor geschossen, ne? Also
Das ist ja, der geht noch nicht mal aufs Tor, ne? Also wie gesagt, Fürth, da sprechen wir nachher auf jeden Fall noch drüber. Das ist hier, wie es so schön im Chat schon schrieb, hier der zornige Zorniger. Die können so froh sein, dass sie da wirklich noch nicht 3-0 hinten gelegen haben nach einer Viertelstunde und dass sie nicht wirklich so den Arsch voll gekriegt haben von uns. Und da kann ich wirklich beim besten Willen nicht verstehen, dass man da irgendwelche Wahnvorstellungen hat, dass die doch das Spiel hätten gewinnen können oder so.
Na gut, Aber also gegeben den Fall, dass wir halt nicht treffen, kann ich schon verstehen, weil das wäre natürlich deren Chance gewesen. In der 23. Minute hatten sie da noch vor der Trinkpause sogar schon eine, wo Hugota Scheller richtig alt aussehen lässt und einmal ausspielt und dann abzieht, wo Götze noch quasi sich in den Weg schmeißt und so den, ja, den Treffer weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ja, den Torschuss verhindern kann. Da gab es Trinkpause, ihr hast es schon angesprochen. Da hatte ich das Gefühl in der Vergangenheit, dass wir da mal positiv rausgegangen sind. Dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass uns das nicht geholfen hat, sondern den Fürthern, die danach viel, viel besser im Spiel waren, muss man sagen. Wir waren dann so ein paar Minuten auch relativ konfus. Ich würde mal sagen, so bis zur 35. Wo quasi Green diesen Freistoß, also nach der Trinkpause haben sie, sie haben ja vor der Trinkpause einen Freistoß bekommen und dann gab es Trinkpause und dann wurde der Freistoß erst ausgeführt. Habe ich mich auch gewundert, dass das so gemacht wird. Weil da kannst du ja, weiß ich nicht, erstmal 50 Mal überlegen, wie du den noch reinzwirbelst und wer wie reinläuft, aber gut. Ist halt so, hat ja nichts genutzt. Trotzdem war er gefährlich, der Freistoß von Green, der übrigens, glaube ich, der auffälligste Fürther Spieler war an dem Tag. Der den auf den zweiten Pfosten auf Massimo und der auf aufs Rebeni rübergelegt hat, der dann knapp verpasst. Da hatten wir
Na,
dann
Gott
in
sei
dem
Dank,
Moment
ey.
Glück. Ja, das wäre so der Klassiker gewesen, dass Denno dann gegen uns trifft. Zum Glück nicht. Danach haben wir wirklich einige Minuten auch gebraucht, den Ball rauszubekommen hinten. Ne? Also da war so zwei, drei Szenen, wo wir den Ball immer so ganz kurz irgendwie irgendwo weggeprügelt haben. In der 29. war es auch so, dass dann, ich glaube, zwei, drei Berührungen bei unserer Defensive waren, Kopfball und Co. und der Ball nicht raus war. Dann versucht Boving den raus zu fausten. Der ist aber auch zu kurz und die Fürther versuchen dann zu schießen. Götze kommt letztendlich noch dazwischen. Ja, apropos Götze,
War das in der ersten
in
Hälfte?
30. Minute Schiedsrichter. Naja, fangen wir, sagen wir es anders. Führt, leitet den Konter ein über den schnellen Foot Keo. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der ungefähr halb so groß ist wie Götze und den Anschein macht, dass er mit Ball ihm weglaufen wird. Und Götze geht halt so ein bisschen über seine Schulter rüber. Wenn es jetzt, ich formuliere es gerade vorsichtig, ich werde gleich nochmal die Sicht aus eines Fürther-Fans versuchen zu beschreiben. Und Foot Keogh kann sich dann nicht mehr so richtig lösen und fällt dann hin und es gibt nichts. Also Schiedsrichter sagt, da war nichts. Ganz normaler Zweikampf. Der Kommentator ist zuerst unschlüssig, sagt dann aber auch, da würde er nie im Leben für Rot zeigen und auch kein Freistoß und so weiter. Ich frage dich jetzt sofort, wenn du jetzt Fan von Greuther Fürth wärst, was du nicht bist, aber wenn du es wärst und es würde 0:0 stehen, dein kleiner, er ist ja jetzt nicht mehr da, ist jetzt in Heidenheim, aber unser kleiner ehemaliger Supersprinter versucht loszustarten und dann kommt da so ein Riese und fasst ihm einmal über die Schulter und er fällt um. Hättest du gesagt, dass das rot ist? Also Notbremse, weil letzter Mann? Oder
Nein, also tatsächlich, ich hätte mich aufgeregt, warum der blöde Stürmer sich hinschmeißt. Nein, das meine ich tatsächlich ernst. Also ich habe es versucht in der Zusammenfassung, aber die Szene taucht in der Zusammenfassung tatsächlich nicht auf.
ja, auch
Das
gesehen.
hat
Ja,
mich ein
geil,
bisschen,
ne?
das hat mich irgendwie sehr geärgert, weil ich habe es nämlich halt in Live, habe ich es wirklich so wahrgenommen, halt der hat eine Berührung gespürt und hat sich daraufhin sofort halt hingeschmissen. Da war ich nämlich tatsächlich pissig. Ich hätte dafür gelb gegeben für Schwalbe. Das darf man da wahrscheinlich nicht. Aber mir gefiel das gar nicht. Also da bin ich halt auch wieder bei Lukas, der gesagt hat mit von wegen, ey, das ist, man darf nicht jedes Eichhörnchen-Furzgeräusch wegpfeifen und das ist dann nicht sofort rot und alles. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Fürther Trainer hätte ich gesagt, lauf doch verdammt noch mal durch, weil der wurde nicht aus dem Tritt gebracht, der hat sich hingeschmissen. Der hat die Berührung gespürt, der wollte die rote Karte ziehen und der Schiedsrichter hat es halt nicht gepfiffen. Und ich denke mal, Steffen Baumgart wäre zum Beispiel, oder zumindest in Zeiten, wo er noch bei uns war, wäre er mit Sicherheit sehr pissig gewesen, dass der eigene Spieler sich dann hingeschmissen hat und nicht durchgelaufen ist, weil der wäre alleine durch gewesen und aufs Tor zugelaufen. Und ja, hat er nicht gemacht. Also für mich war es auch definitiv keine rote Karte. Ich habe danach auch gedacht, so, oh nein, weißt du, jetzt wieder in Zeitlupe. Ich habe es wirklich gedacht, in
Ja,
Zeitlupe, im VAR sieht es wieder scheiße aus und dann wird
zumal
es nachher
er ja auf
gepfiffen.
einmal sich ans Ohr packte, ne,
Ja,
der
ja,
Schiedsrichter,
ja.
und dann dachte ich, okay,
Ja.
jetzt wird der Robin einmal was aufs Ohr von Batman gesagt bekommen, und dann wird die Entscheidung revidiert und es gibt dann doch den Platzverweis. War nicht so, man kann das so sehen, wie du es tust. So ganz extrem sehe ich es jetzt nicht, dass es eine Schwalbe war. Ich glaube schon in dem Tempo, dass man auch fallen kann, aber ich habe auch nicht dieses Foul gesehen, dass man fallen muss. Also tatsächlich hätte ich an seiner Stelle, wenn ich gemerkt hätte, dass ich so viel schneller bin, auch versucht, einfach mit dem Ball weiterzurennen.
Ja,
Und wenn du
also.
dann noch getroffen wirst, gibt es ja sowieso die rote Karte. Also dann muss ja eigentlich der Verteidiger schon in die Grätsche gehen oder der Keeper muss rauskommen.
Ja.
Und dann hättest du uns, glaube ich, schlecht ausgesehen.
Sehe ich auch
Aber
so.
gut. Ich kann aber auch die Fürther verstehen, dass sie sich ärgern. Natürlich aus deren Sicht ist das schon eine heikle Situation. Aber
Klar,
gut.
natürlich, klar, eine heikle Situation war es definitiv. Also
Ja.
ich glaube, es hätte auch Schiedsrichter gegeben, die es gepfiffen hätten. Also
Das glaube ich nämlich
so
auch,
ehrlich
ja.
bin ich tatsächlich auch. Aber wie gesagt, ich persönlich sehe es aus meinem sportlichen Fairnessverständnis definitiv nicht. Aber ich glaube, es hätte kleinliche Schiedsrichter gegeben, die es gepfiffen hätten. Und ich
Ja.
glaube auch nicht, dass der VAR in der Situation was gemacht hätte. Weil es so oder so keine krasse Fehlentscheidung gewesen wäre. Also,
Ja.
dass es nicht gepfiffen wurde, ist keine klare Fehlentscheidung. Wenn es gepfiffen worden wäre, auch das nicht. Von daher.
Also, es ist so ein Auslegungssache-Ding wahrscheinlich, ne? Ich glaube,
Leider, leider. Ja, es ist, aber so ist es halt in dem Sport und deswegen finde ich auch gerade die Regeln und die Grenzen, die wir uns mit dem VAR setzen, ganz furchtbar, weil. Es gibt so viele solche Situationen, die 50-50 sind, die prinzipiell Regelauslegungen ja sind, aber vielleicht auch noch nicht so ganz. Weil 90% aller Entscheidungen sind grau. Ne? Also schwarz-weiß, das sind die einfachsten Entscheidungen des Lebens. Für sowas brauchst du keinen VAR oder sowas. Ne? Aber für diese Grauentscheidung, das macht ein VAR auch nicht zwingend besser. Weil wenn du einen kleinlichen VAR-Schiedsrichter hast und der sagt, hey, das ist wahr, aber und du hast aber einen richtigen Schiedsrichter, oder nicht einen richtigen, einen Schiedsrichter, der viel laufen lässt auf dem Platz und der sagt, nein, das ist also sehr schwierig, weil es gibt bei den Schiedsrichtern leider halt auch keine einheitliche Linie in diesen Graubereichen. Das ist, der eine lässt viel laufen, der andere
Ja,
nicht. Deswegen ist
also
sowas immer schwierig. Und ja.
ich glaube, diese Situation wird es auch immer bleiben.
Ja.
Filippo Inzaghi war früher ein Meister, in der 91. Minute, 93. noch einen Elfmeter zu ziehen. Und ich sage es wirklich so, wie ich es auch meine. Der Mann ist dann die letzten 20 Minuten immer in den Strafraum gelaufen und hat versucht, den Fuß irgendwo einzufädeln. Und irgendwann hat er tatsächlich immer den Pfiff bekommen oder sehr oft. Und es ist halt, damals hat man sich auch gefragt, wie ein Schiedsrichter darauf noch reinfallen kann. Oder halt auch ein Verteidiger. Aber gut, am Ende des Tages macht es natürlich auch den Sport ein bisschen aus. So, besagter Fouquet hatte 4 Minuten später die nächste gute Szene. Das war auch dann eigentlich, ja, fast die letzte in der ersten Halbzeit, aber auch da wieder gegen Scheller in einem starken Dribbling vorbei, legt ihn dann zurück und wir blocken vielleicht zwei oder drei Schussversuche dann noch irgendwie ab. Auch da hatten wir große Mühe, den Ball noch rauszubekommen.
Ja,
Und kurz, bitte?
es war auch, wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde, wir haben es da auch einfach nicht gut gemacht, weil ich finde, wir
Ja.
haben noch versucht, zwanghaft kurz hinten rauszuspielen und
Ja.
das, obwohl ganz klar ersichtlich war, dass Fürth stärker im Pressing ist als wir im Spielaufbau. Also ich finde, du hast nach ein paar Minuten gesehen, von wegen, ey, hier kurz rausspielen ist bei den erfahrenen Spielern, die da haben. Das ist ein absolutes Mismatch, wie man so schön sagt. Und da verstehe ich nicht, warum das so lange gedauert hat, dass man den Ball da nicht lang rausknallt. Also, weil wir haben uns da ja ein ums andere Mal in Gefahr gebracht, ohne dass wir dadurch eine positive Situation im Spiel hatten. Also, wir haben weder irgendwelche Züge aufgebaut, noch haben wir den Ball lange besessen, sondern wir haben uns tatsächlich immer selber in Gefahr gebracht. Von daher finde ich, das hat mir ein bisschen zu lange gedauert, dieses Klein-Klein hinten rumspielen.
Das hat uns der Tasty Marsh Mellow auch geschrieben, also nach seiner Sprachnachricht, habe ich noch kurz mit ihm geschrieben, beziehungsweise er hat viel geschrieben, ich habe nur einmal geantwortet, unfreundlicherweise, danach hatte ich keine Zeit mehr. Hat er auch geschrieben, ne, dass das, wir da die Probleme in der Phase hatten, die wir meistens gegen Fürth haben. Ne? Sobald die hart pressen, schreibt er, was sie auch echt gut können, haben wir wirklich Probleme. Ja, also das ist das, was du sagst. Ne? Das ist so der Schlüssel, den Fürth gegen uns sehr, sehr oft schon angebracht hat. Mach dich doch gar nicht runter. Du hast es doch, das ist doch gut, du hast es doch richtig analysiert. ja. Dann war fast Halbzeit. Es gab noch eine Situation, wo wir in den Konter laufen. Rogota den Ball abfängt, das eigentlich auch sehr gut macht. Dann, beziehungsweise er bekommt, glaube ich, das Zuspiel. Oder sie haben links und rechts zwei Mitspieler noch, die er anspielen kann. Und er verpasst einfach den Moment des Abspiels. Der Abpraller dann trotzdem dann noch bei Massimo, dessen Torschuss dann abgefälscht übers Tor segelt. Also führt, wie gesagt, zur Halbzeit dann 0 zu 0. Beide machen kein Tor. Wir hatten insgesamt die klareren Chancen. Führt hat aber dann zumindest spielerisch nachher wieder ganz gut aufgeschlossen. Nichtsdestotrotz konnte Führt schmeichelhaft mit einem 0 zu 0 sich in der Kabine neu sortieren. Ich glaube, zur Halbzeitpause brauchen wir gar nicht viel sagen. Oder hast du da, also ich habe da jetzt nicht großartig drüber nachgedacht, außer dass ich mich geärgert habe, dass wir kein Tor geschossen haben.
Nö,
War
genau.
aber ganz frohen Mutes, dass das so weitergehen könnte.
Ja.
Aber wie es halt so ist, vor allem gegen Greuther Fürth, hat es nur 3 Minuten gedauert oder 4 Minuten. In der 49. ist es gefallen. Fürth geht in Führung und es war das erste Kacktor des Spiels.
Ja.
Es folgt noch ein zweites Kacktor des Spiels. Aber das war hier auch schon sehr kurios. Wieder viel Ping-Pong. Wir können nicht klar verteidigen. Fürth macht enormen Druck, presst uns hinten rein und der Ball ist wie beim, also beim besten Flippergerät hätte es nicht besser kommen können. Kommt er irgendwie vor die Füße von Itter, der sein erstes Profitor erzielt, Verteidiger von Greuther Fürth,
Oh Gott.
quasi im Rückraum stand und dann ungefähr von 11 Meter Punkthöhe das Ding einnetzt. Und es steht auf einmal 1 zu 0 für die Spielvereinigung. Ja, da saß ich hier und dachte mir, das gibt's doch nicht, diese verfluchten Franken, dieser Frankenfluch. Ich hab dann wollte eigentlich schon Stefan Siemann anrufen und fragen, ob er wieder frecherweise im Stadion sitzen würde. Also unser Fluchonkel. Nee, wie hat Klopp den Journalisten genannt? Seuchenvogel, ne? Seuchenvogel. Ja, immer wenn Stefan im Stadion ist, also immer in Fürth, wo er traditionell fast immer hingefahren ist. Schöne Grüße an dich übrigens. Haben wir da verloren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch hoch, dass es so ist, weil wir ja immer da nichts holen. Oder unentschieden spielt. Ich will nicht, dass ich jetzt, also wir verlieren ja nicht alle Spiele da, aber naja. So, also 0-1, Andreas. Was war so, wie sagt man heutzutage, was ist dein Take dazu?
Mein Take, ich habe gerade in der Zusammenfassung gesehen, wer Itter decken sollte. Wer bei Itter stand.
Michel.
Nein, Kostens.
Kostons, ja. Oh.
Ich habe, also Vicky, das habe ich jetzt gerade auch erst zufällig gesehen. Zu spät, einfach zu spät. Scheiße gedeckt. Ja, kann also ein Ping-Pong-Ball, was soll ich sagen? Es kann dann immer passieren. Ist halt, ich finde, es darf halt nicht passieren, aber wenn man halt sieht, wie viele Fürther da frei im Raum standen und quasi wir hatten einen am Pfosten, vier, fünf im Feld gegen drei, sechs, gegen sieben Fürther, die frei im Raum standen, war nicht gut verteidigt. Also war die Ecke war nicht gut verteidigt, einfach. Muss ich stand nicht gut, das
Ja.
war.
Ja. Das hat sich durchgezogen. So, aber dann haben wir, also als wäre es ein Weckruf gewesen, haben wir wieder besser ein Spiel gefunden danach. Greuther Fürth hat ein bisschen das Pressing sein gelassen. Wobei, ja doch, muss man sagen, also sie waren nicht mehr so ganz vorne drauf. Wir hatten dann nochmal in der 58. abgefälschten Schuss von Green, den Bofink aber locker parieren kann. Dann kommt Ansah rein für Bilbia. Bilbia zum ersten Mal in dieser Saison richtig blass. Also ich habe ihn nicht wirklich gesehen, außer vielleicht im Doppelpass ein, zwei Mal, aber
Krass, ne?
jetzt
Also muss ich
vorm
auch
Tor
sagen.
habe ich ihn zumindest nicht gesehen. Also im Mittelfeld vielleicht ist er mir einfach nicht aufgefallen. Ist auch nicht schlimm, alles gut. Ich kann nicht jeder, sonst würde er auch nicht beim SCP spielen, wenn er jedes Spiel so spielen würde. Ging also raus. Ansa kommt mal früher rein, kriegt mehr Minuten, habe ich mich auch gefreut und hat auch gleich für ordentlich Zug gesorgt. Ne? Also ich muss sagen, da auf der linken Seite, über die er gekommen ist, Michel hat so ein bisschen mehr ins Zentrum dann gezogen oder die haben sich abgewechselt. Das funktionierte ganz gut. Direkt auch 2 Minuten später, Michel auf Kostons, der weder schießt noch sauber auf Ansa querlegt. Also auch da die nächste dicke Chance für den SCP, direkt den Ausgleich. Also was heißt direkt, aber 10 Minuten nach dem Rückstand den Ausgleich zu erzielen. Wieder traut sich Costors nicht zu schießen und will ihn dann nochmal rüberlegen auf Ansa, dann aber in den Rücken, also quasi nicht in den Lauf, sondern halt hinter seinen Lauf gespielt, hinter Ansas Lauf. Ja. Ah.
Ja, weiß ich auch
Das war dann
nicht.
schon, also in dem Moment habe ich gedacht, jetzt wechseln am besten aus, weil es tust ihm keinen Gefallen, ihn drauf zu lassen. Aber er
Ja.
wird heute nicht mehr das Tor treffen.
Na, aber es war irgendwie
Ja.
auch Story des Spiels, ne? Dass man nicht abgezogen hat, sondern dass man nochmal versucht rüberzulegen und so, weil, ja, da waren auch Spieler immer in aussichtsreicher Position, aber die
Ja, 2 Minuten
führte.
später ja wieder, ne? Vielleicht
Ja.
willst du das einmal, erinnerst du dich, Michel, dann?
Ja, genau das meine ich ja halt, ne? Michel läuft auf der linken Seite durch. Ansa habe ich dann gesehen, der war, ist beim Verteidiger mitgelaufen, hat sich dann nach hinten fallen lassen, wo ich gesagt habe, so, ja, komm. Und ganz rechts war Kostens komplett frei alleine vorm Tor. Und Michel, auch 5 Meter vorm Tor, schießt da nicht selber, sondern versucht ne, dann noch quasi mit der Hacke hinten rüber zu spielen. Und da ist ein Fürther Bein dann halt noch dran.
Hinter.
Und von einer, ja, von einer 80- oder 90-prozentigen Torchance, die er hätte direkt haben können, landet der Ball einfach völlig nutzlos direkt beim Gegner und der Angriff ist gelaufen. Also
Ein Verteidiger,
ein
drei
Verteidiger.
Angreifer, selbst
Ja.
wenn er schießt und der Keeper ihn parieren kann, ist es so wahrscheinlich, dass der Abpraller bei einem der
Ja.
beiden anderen landet.
Ja.
Siehe Grimaldi beim Bremer SV.
Ja.
Ja, das war schon echt ernüchternd. Naja.
Ich mach Sven da in dem Moment tatsächlich keinen Vorwurf, weil Ansa stand da komplett frei und ich hätte nicht gedacht, dass Itta wirklich die Grätsche noch so weit nach hinten kriegt, dass der noch an den Ball kommt. Also da muss ich sagen, da hat er sich auch richtig lang gemacht und hätte ich gedacht, da zerrt er sich auch was bei.
Ja, ich hätte mir das Bein dabei ausgerenkt.
ja, also ich weiß nicht, wäre da wahrscheinlich bei gestorben. Ich wäre einfach direkt so im Rasen
Gestorben.
liegen geblieben.
Gestorben ist auch gut. 67 Minute, Trinkpause Nummer 2. Danach kamen Grimaldi, Hermann und Kinzombi rein. Kostons ging raus, Michel ging raus und den dritten habe ich jetzt gerade vergessen, ist aber auch jetzt wohl nicht so
Klaas,
wichtig.
Klaas geht,
Klaas war
Klaas
es,
ging noch
ne?
raus, ja.
Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall nochmal frischer Dampf rein. Hermann, schneller Powerspieler im Mittelfeld. Kinzombi mit viel Erfahrung kann sich auch nach vorne mitschmeißen. Und Grimaldi kennen, haben wir ja vorhin schon besprochen. Absolute Waffe. Der
Ja.
Typ ist echt krass. Wenn der von der Bank kommt, ist der sofort im Spiel.
Fand
Die
ich schön, dass es
75.
schon zu, fand ich schön, dass es schon zur 70. Minute war und nicht erst irgendwie zur 80. oder so.
Ja, richtig. Also, Kwasniok wirft nochmal alles nach vorne rein, das zur Not hoch auf Grimaldi oder wie auch immer. 75. Ansa hat auch dann schön den Ball von Rogota erobert, geht in 16er selbst. Also, da war ich weiß nicht, habe vergessen, wer der andere war. Noch ein zweiter führter Spieler hatte einige ausgedribbelt und versucht dann selbst und neu, kann den leider parieren. Also Ansa war
Ja.
richtig stark im Spiel. Den hat
Ja.
das gut getan, dass er das Tor letztes Mal gemacht hat, als er eingewechselt wurde. Ja, mal gucken, ob der jetzt vielleicht ein Kandidat ist, wenn Costons vielleicht eine Pause bekommt. Einfach mal. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist vielleicht Ansa, aber müssen wir gucken. Also wie es vom Gegner dann auch passt. Ulm. Ja.
Ich kann Ulm gar nicht einschätzen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe noch nichts von denen gesehen.
Ja, ich auch nicht, tatsächlich. 78. Kinsomi flankt, Grimaldi vergibt. Das übliche Muster kannten wir schon, das will ich gar nicht, deswegen gar nicht weiter ausführen.
Ja.
Und dann aber 3 Minuten später werden wir erlöst durch das zweite Kacktor des Spiels. Wir haben da in der Phase richtig Druck gemacht, das muss man sagen. Also wir waren, da war Fürth eigentlich nur noch hinten drin oder im Mittelfeld im Aufbau den Ball verloren. Wir haben wieder unser richtig, richtig arges Spiel aufgezogen, was wir in der ersten Halbzeit auch gezeigt haben. Powerplay, der Ausgleich lag in der Luft, der wäre schon längst fällig gewesen eigentlich.
Ja.
Dann haben die Fürther ja, einen Ball zum Torwart zurückgespielt unter in der Bedrängnis und der arme Kerl hat sich leider, also nicht leider, also unserer Sicht nicht leider, aber aus der Fürther Sicht dann total verschätzt und hat Grimaldi offenbar nicht wahrgenommen oder aufgeregt gewesen oder was auch immer, wir wissen es nicht genau, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall Grimaldi schaltet schnell, fängt den Abschlag quasi, blockt den Abschlag ab, dreht sich dann noch sogar eine Pirouette um sich selbst, weil er nicht direkt weiß, wo der Ball runterkommt und landet aber genau bei ihm und dann lässt er sich das nicht nehmen und schießt ihn quasi am Gesicht vom Keeper vorbei ins Eck, ins lange Eck.
Wahnsinn.
1:1. Noll sitzt am Boden und wir wissen im Nachhinein, im Nachklapp, was der Trainer von Greuther Fürth davon gehalten hat. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Lass uns aber das Spiel erst kurz einmal zu Ende führen. Wir hatten dann noch ein, zwei Gelegenheiten. Man muss sagen, Grimaldi, 4 Minuten später muss er eigentlich das 2-1 machen, bekommt den Ball 5 Meter vorm Tor und knallt ihn auf den einzigen Spieler, der noch da stand.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
Ja, echt Wahnsinn. Das, ich glaube, das kann Grimaldi selbst auch nicht fassen,
ich
dass er den nicht gemacht hat.
Also ich habe auch lange nicht mehr so zu Hause geflucht und gebrüllt. Und wie gesagt, das ist meine Frau und der Große saßen da und sie wirkt noch ein bisschen verstört von ja. mir. Aber
tatsächlich war in der Situation auch meine Frau und mein ganz Kleiner hier im Raum und ich habe hier auch wie wild rumgeflucht. Nicht, weil wir schlecht gespielt haben, sondern weil wir so gut gespielt haben und uns einfach nicht belohnt haben.
Ja,
wir hatten auf jeden Fall endlich mal den Sieg in Fürth verdient gehabt.
Ja, und das und ich verstehe es auch nicht, weil wir hatten so viele Chancen und vor allem wirklich richtig, richtig gute Chancen, die, also wir hatten garantiert die letzten 10 Spiele in Fürth nicht so viele Chancen zusammen wie in diesem Spiel, also an 100%igen. Und dass wir die nicht gemacht haben, vor allem wenn man die letzten 3 Spiele sieht, wo wir uns in dem einen Spiel im DFB-Pokal haben wir uns die Chancen erste Hälfte gar nicht erarbeitet und davor hatten wir wenig Chancen und haben die einfach sehr effizient gemacht und jetzt hast du diesen Chancenwucher und machst daraus nichts und musst nachher ja schon fast froh sein, dass nur 1-1 ausgegangen ist. Also wie gesagt, für Fürth absolut unverdient, also die hätten wir eigentlich aus dem eigenen Stadion schießen müssen, aber es ist so bitter gewesen, so bitter.
So bitter.
Ja.
Gut, Fürth hatte noch eine Situation in der dritten Nachspielminute, die aber auch unser Keeper problemlos pariert hat. Das war irgendwie ein Kopfball von Green nach einer Flanke von, ich weiß nicht wem, Altas oder wie der heißt, Atlas, keine Ahnung. Ist auch egal, es blieb beim 1:1. Endstand höchstgradig und hochgradig schmeichelhaft für die Franken in diesem Fall. Naja, gut, wir nehmen einen Punkt mit, bleiben Tabellenführer, das kann man auch noch erwähnen.
Spitzenreiter.
So ist es. Wir haben ein paar Sprachnachrichten auch zugeschickt bekommen zu dem Ganzen. Weiß nicht, ob du schon soweit bist. Ansonsten glaube ich noch ein wenig.
Mit wem soll ich anfangen? Ich
würde den Oscar mal nehmen. Der Oscar hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Zum ersten Mal seit dem 11. März.
Oscar,
schön, dass du wieder da bist.
Na wirklich?
Jetzt wieder regelmäßig, ne?
Ja, alles klar. Ich starte.
Es ist eine Mischung aus gewonnenem Punkt und verlorenen 2 Punkten. Ich würde sagen, was sehr positiv ist, ist, dass wir unfassbar viele Chancen uns herausspielen, geilen Fußball spielen. Bin ich sehr überzeugt von. Klar, am Abschluss kann man arbeiten. Man kann mit 2-3-0 in die Pause gehen, dann ist das Ding schon gegessen. Ist es nicht, wie oft im Fußball, kassiert man dann das Ding auf der anderen Seite. Liegt hinten, dann kämpft man weiter, wird belohnt und macht das 1-1. Deswegen würde ich sagen, verdientes Unentschieden, aber es hätte mehr rausspringen können.
Ich musste mir tatsächlich auch gerade denken, wirklich, das ist voll die Radiostimme. Also im positiven Sinne, lieber Oscar. Du hast dich noch gemutet, Kevin.
Danke für den Hinweis. Ich finde an dem Fazit einfach ganz passend, dass man da sich ärgern kann über die vergebenen Torchancen, aber das ist halt einfach trotzdem ziemlich geiler Fußball ist, den wir da diese Saison anbieten und die Mannschaft sich auch nach einem Rückstand echt immer wieder am Riemen reißt und zurückkommen kann. Ne?
Ja.
Während Andreas belustigt ist von den Chat-Vorkommnissen. Da musst du dann echt lachen. Also, ihr solltet echt da mal dabei sein, ist teilweise wirklich urkomisch, was so die Pappenheimer da so vom Stapel lassen. Apropos vom Stapel lassen, du könntest ja einmal mit dem Frank weitermachen, der direkt unter Oscar ist. Die erste, die 38 Sekunden
Sprachnachricht. Okay. Okidoki.
Weil die zweite ist nämlich zu dem Thema, was ich gleich nochmal kurz besprechen möchte.
Ah, okay. Alles klar, auf geht's.
Ja, moin, hier ist der Frank. Für mich erwähnenswert, dass Pelle Böwing besser hinten raus spielt. Ich finde, er hat da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, es war die 84. Minute. Jeder denkt wahrscheinlich so, ja, hau das Ding nach vorne, aber dann spielen sie gut hinten raus und echt kommen dann über die rechte Seite. Ich glaube, Luca Herrmann am Ende gefährlich in die Strafraumnähe. Also das, finde ich, ist besser geworden und ich würde da sagen, es ist besser, sich die Chancen rauszuspielen und sie dann noch zu vergeben. Aber überhaupt erstmal in die Szenen zu kommen, ja, das ist schon gut vom Passspiel her und auch vom wirklich hinten raus aufbauen.
Ja, es reiht sich ja in etwa da ein, wo der Oscar gerade war.
Können wir direkt weitermachen mit dem Jonathan. Da möchte ich mich auch einmal sehr bedanken, Jonathan, bei dir für die Einsendung, weil es sehr mutig ist von dir und es wir hören es einfach mal an.
Okay, ich starte.
Hallo Paracast. Ich finde Paderborn schon sehr gut gespielt, wenn man bedenkt, wie die Wetterlage aktuell ist. Ja, und wir können uns über einen Unentschieden nicht beschweren. Hauptsache, man hat in Treutow-Fürth nicht verloren. So sehe ich es zumindest. Anfassen und das nächste Spiel gewinnt Paderborn wieder. So sehe ich es im heimischen Home Glücks Arena. Euer Jonathan aus Gütersloh.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, wir haben auch Zuhörer in Gütersloh. Das muss man auch mal sagen. Was ist eigentlich mit Gütersloh 8000 oder wie heißen die inzwischen? Heißen die noch Gütersloh 2000?
Nein, nee. Also ich glaube nicht. aber die hießen Gütersloh 2000. Ich glaube, ja, dann sind die aber, glaube ich, ja nochmal pleite gegangen und dann nicht mehr.
Da gibt es ja bei den Elf-Freunden diesen Redakteur, der ja sagte, dass es in Gütersloh schöner sei als in Paderborn.
Ja, der Typ ist aber auch sehr unangenehm.
Der Hertha-Fan, der nicht verkraftet hat, das... Na, egal. Schöne Grüße, herzliche Einladung in den Padercast.
Genau. Ne? Du darfst sehr, aber du darfst sehr gerne in den Padercast kommen, wenn es hier nicht zu langweilig ist.
So, dann habe ich, glaube ich, noch den Tasty Marshmallow vergessen. Und dann hatten wir sonst noch einen Einsatz. Ich glaube nicht. Also einmal den Marcel, bitte.
Da ist er ja. Oh, 30 Sekunden auf den Kopf. So mag ich es. Mhm.
Auch er ist lernfähig.
Ja, Zornigers Zorn ist mal wieder ins Unendliche gestiegen. Ja, der Torwartfehler hat uns natürlich zu einem guten Ergebnis verholfen. Also das war tatsächlich wieder ein typisches Fürth-Spiel. dass man auch genauso gut hätte verlieren können. Also wir hatten so viele Chancen, gerade Michi und Grimaldi hätten eigentlich noch ein Tor machen können. Aber immerhin ein Punkt, wir sind immer noch Spitzenreiter. Von daher, was will man erstmal mehr?
Huch, das war schon vorbei. Ich habe jetzt irgendwie mit mehr gerechnet.
Ja, so viel passt nicht in 30 Sekunden.
Nee, 30 Sekunden sind ganz schön kurz. Das so wir viel haben, ist mal amtlich.
Wir hatten übrigens auch einige Sprachnachrichten bekommen zum Pokalspiel. Die bringen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das hatte ich zwar zuerst dem einen oder anderen versprochen, aber da wir so viel heute auch wieder bekommen hatten, also für die heutige Sendung und jetzt auch noch kurz die Ergüsse von einem Alexander Zorniger einmal thematisieren wollen, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Vor allem bei allen, die sich aber die Mühe gemacht haben, zum DFB-Pokalspiel eine Sprachnachricht zu schicken. Vielen, vielen lieben Dank. Wir freuen uns immer darüber. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann mal hin, in unserem Alltag noch die Zeit zu finden, euch da extra nochmal zusammenzuschneiden und das so zu veröffentlichen, falls wir es für die Sendung nicht schaffen. Leider fehlt uns da momentan so ein wenig die Zeit und Muße dafür. So, also auch an alle da draußen, gerne einschicken, Sprachnachricht aufnehmen, 30 Sekunden, Pi mal Daumen, gerne gesehen, 30 Sekunden punktgenau, wenn es dann 5 oder 8 mehr sind, ist auch nicht schlimm. Schickt sie uns auch gerne unaufgefordert. Es muss auch nicht immer das rein das Spiel an sich das Thema sein, sondern das, was ihr drumherum beobachtet, wie das zum Beispiel jetzt der Fall ist. Das hatte uns nämlich der Frank auch eine Nachricht zu dem Thema geschickt, was ich jetzt einmal noch mal kurz thematisieren wollte, was auch in den Medien für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar hat Alexander Zorniger, der Trainer von der Spielvereinigung Greuther Fürth, sich ein wenig aufgeregt über das Gegentor, was man sich gefangen hat, also über die Aktion des jungen Keepers, den sie aus Hoffenheim ausgeliehen haben, und hat dann im Interview bei Sky und auch auf der Pressekonferenz nachher, wobei es da schon gemäßigter war, aber vor allem bei dem Interview auf Sky, übelst über seinen eigenen Torwart hergezogen, weiß ich nicht, vielleicht falsch ausgedrückt, sondern er hat ihn halt und ja, öffentlich quasi an den Pranger gestellt und für ein wenig auch für diesen Punktverlust oder für die Punktverluste verantwortlich gemacht. Es gab jetzt da einen großen Aufschrei in den verschiedensten Netzwerken, die möchte ich gar nicht weiter thematisieren. Da haben ja immer ganz viele auf einmal eine Meinung in der Hoffnung, dass sie dann viele Likes bekommen. Das finde ich auch immer ein bisschen fragwürdig, das zu tun. Gerade in so Netzwerken wie LinkedIn und so, weiß ich nicht, was der Sinn ist, da seine Meinung zu so einer Entgleisung eines Trainers in der zweiten Bundesliga zu äußern. Aber gut, es funktioniert, der Trick, egal. Jedenfalls hat Alexander Zorniger heute ein Statement auf dem Medienkanal von der Spielvereinigung Greuther Fürth abgelassen. Ich weiß nicht, Andreas, ob du es dir angucken konntest. Es geht circa 1 Minute und 30 Sekunden, also deutlich zu lang für den Padercast eigentlich. Wir müssen es auch jetzt nicht einspielen. Da sagt er auf jeden Fall, dass er weit über sein Ziel hinausgeschossen hat, dass man das nicht macht, dass er das auch bereut, dass er sich beim Spieler und auch sogar bei der ganzen Mannschaft entschuldigt habe und dies jetzt auch öffentlich bei allen anderen tut, die das miterleben mussten und durften. Ja, ist natürlich die Frage. Wahrscheinlich hat man ihm nahegelegt, dies zu tun. Vielleicht ist es aber auch dann doch von Herzen gekommen und er meint es auch ernst. Ich weiß es nicht. Ja. Was ist deine Meinung dazu, Andreas? Darf man seine Spieler so dermaßen öffentlich an Pranger stellen? Wir haben das ja auch schon in abgeschwächter Form auch das ein oder andere Mal erlebt. Lukas Kwasniak hat, glaube ich, letzte Saison auch ein, zwei Mal diesen Joker gespielt, vielleicht ein bisschen diplomatischer, aber ich erinnere ein Spiel, nachdem wir in Elversberg waren, eine Pressekonferenz und auch personelle Veränderungen, die danach passierten und so weiter und so fort. Es hat viel geredet, Harald.
Ich sag mal, auch das haben wir kritisiert, wenn unser eigener Trainer das gemacht hat, in deutlich abgeschwächterer Form. Dass in der Form fand ich, das ist viel zu viel. Also klar, das ist aus der Emotion raus, aus der Aufregung raus. Klar, das kann ich verstehen, aber der ist Profitrainer in der zweiten Liga und das auch nicht mehr der Jüngste, nicht der Unerfahrenste. Von daher fällt mir das da tatsächlich ein bisschen schwer, das so zu akzeptieren, weil das war ja schon wirklich sehr unangenehm, irgendwie so Sprüche mit von wegen, da weiß nicht, da braucht sich der Berater nicht wundern, wenn er nicht mal aufgestellt wird, oder da braucht der Berater nicht zu mir. Ich weiß gerade den Wortlaut nicht mehr, aber das war drüber. Also ich fand, es war klar in den Medien einfach natürlich viel zu hoch gekocht, weil man einfach sonst nicht viel zu berichten hatte scheinbar. Paderborn ist sonst langweilig, da muss man den Ausraster des Spiels nehmen, der Trainer nehmen. Ja, war zu viel, wie gesagt. Also hätte Kwasniok das gebracht, dann hätte ich den hier auch zerrissen wahrscheinlich. Also weil ja, das geht als Trainer nicht. Vor allem ein junger Spieler, ein Leihspieler, den du da hinholst, ist es das dritte Spiel. Der hat auch ein, zwei Mal wirklich noch gut gehalten, tolle Reflexe gehabt, und dann zerreißt du den da so wegen der einen Situation. Völlig over the top halt.
Ja.
Unverhältnismäßig.
Ja. Ist bei ihm auch nicht das erste Mal, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich frage mich auch, wie man zu solchen Aussagen dann kommt. Also vor allem das mit dem Berater, da muss ja dann irgendwas vorgefallen sein, dass ihm der Berater eh schon nervt oder so, ne?
Ja.
Naja, gut, ist nicht unsere Baustelle. Ich wollte es nur einmal kurz sagen, auch da, Frank, danke für die Sprachnachricht, die jetzt auch nochmal eine Minute gegangen wäre, ist ein bisschen zu lang. Vom Wortlaut war es auch so, dass das komplett asozial ist, hat es, glaube ich, genannt, und das kann man in dem Fall, glaube ich, auch so sagen, denn es ist nicht sozial, so mit dem Spieler öffentlich umzugehen. Ja. Diese Fehler passieren einfach, ein Torwart hat einfach die Arschkarte gezogen, weil wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist es fast immer ein Gegentor. Als Feldspieler hast du einfach oft das Glück, dass noch jemand da ist, der dir dann das Ding ausbügelt. Nämlich zum Beispiel auch so ein Torwart. Und naja, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und sich zusammenreißen. Das ist ganz komisch, zumal er ja auch mit Jurek Rohrbeck einen medialen Berater extra eingestellt bekommen hat. Das heißt, er macht ja nichts anderes, als ihn medial zu beraten. Das, wer ihn nicht kennt, ehemaliger Sky Sport News Reporter, der beim HSV und so weiter immer berichtet hat, der ist im Team von Alex Zorniger. Und dann wundert es mich umso mehr, ne? Also dass du dann, naja, gut, ist klar, es gibt immer Momente, wo ein Mensch im Leben außer Haut fährt und sich nachher denkt, Mist, was hast du da gemacht? Aber es ist halt auch ein Unterschied, ob du dann nochmal eine Person bist, die in der Öffentlichkeit steht, ne? Und dann, weiß ich nicht, musst genau. Du eher zu so einem Interviewanfrage sagen, ich sag jetzt nichts, ich komme ja in 15 Minuten erst oder so.
Genau.
Ne? Ich gehe erstmal in die Kabine, das hat der Steffen Baumgart zum Beispiel auch manchmal gemacht. Genau aus dem Grund, weil er wusste, dass wenn er da aufläuft, dann auch mal ordentlich draufhaut. Ja. So.
Das war aber auch, kurz noch zur Ergänzung halt, ich fand den auch auf der PK nach dem Spiel, hat er klar natürlich nicht mehr solche Sachen vom Stapel gelassen, aber ich fand ihn trotzdem sehr unangenehm. Vom Typ her muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, das wäre einer, mit dem würde ich im Paderkast nicht klarkommen. Weil der scheint mir, also mit diesem Wut, mit diesem Zorn, den er in sich hatte auf Gott und die Welt, alle sind schuld außer ich, so, das war mein Eindruck von dem, wie er sich geäußert hat, so unzufrieden wie er war, finde ich, dass das zeigt halt auch so einen gewissen Typus und weil das ist ja halt immer so ein Charakterding, ne? Also du siehst halt immer, wie die Leute halt wirklich sind, wenn die unter Stress, unter Druck sind und wenn es denen mal scheiße geht, ne? Also wenn es scheiße läuft. Und da muss ich sagen, schwieriger Typ. Also ich will, wie gesagt, ich will mir nicht zu viel über den guten Mann anmaßen, aber wie gesagt, da von wegen, ja, Lukas, da sind wir aber irgendwie auseinander wie Erde und Mond. So hat er gleich, glaub ich, sein Statement in der PK angefangen. Und das, ja, weiß ich nicht. War.
Ja, gut, Lukas hat auch offenbar genau gewusst, wie er ihn triggern kann, indem er es ganz ausführlich umschrieben hat, was er von diesem ganzen Brimborium so hält. Wahrscheinlich hatte er schon mitbekommen, dass Alex Zorniger im Interview gerade ein bisschen verbal entgleist ist. Und traue ich durchaus Lukas Kwasniok zu, das so geschickt auszunutzen.
Ja.
Aber ja.
Ich meine, also, selbst wenn, wie gesagt,
wo du halt nach 20 Minuten 4-0 hinten liegen kannst, so aufzutreten, auch das zeugt halt dann in dem Moment wenig Selbstreflexion, weil da musst du ja sagen, da kannst du ja nicht anfangen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass der SCP ja eigentlich, also dass man es locker hätte gewinnen können im Chat, das stand auch irgendwas, dass er irgendwie gesagt hat, der SCP war an diesem Zeitpunkt tot.
Ja,
gut. Aber er hat sich wahrscheinlich einfach komplett über die Leistung seiner Mannschaft geärgert, hat das Spiel ganz anders erwartet, hat wahrscheinlich die Mannschaft ganz anders eingeschätzt, also unsere und seine deswegen auch anders eingestellt, weil teilweise hatte man schon den Eindruck, dass Fürth Probleme hatte, gerade defensiv gegen uns standzuhalten, weil sie, glaube ich, gar nicht im Bilde waren, wie wir da gegen sie anrennen werden. Also bei den Dingern 14., 15., 16. und 17. Minute, das muss er erstmal kriegen, dass er in 4 Minuten quasi 400% da zulässt.
Ja.
Aber spätestens nach dem zweiten musst du einfach ordentlich dazwischen lang, wenn du es so nicht anders lösen kannst, und dann hat sich das, ne?
Ja.
Gut, egal. Wir nehmen Punkt mit. Ich habe schon gesagt, wir bleiben Tabellenführer in der zweiten Bundesliga. Wir spielen jetzt zu Hause gegen den SSV Ulm am Sonntag. Ah, wieder am Sonntag, ey.
Ja,
du hast schon gesagt, du hast noch nichts von Ulm gehört und gesehen, ich auch nicht. dann wollen wir, können wir auch gar nicht, ich weiß nicht mal, welchen Tabellenplatz sie stehen, interessiert mich auch gar nicht. Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel mit 5-1 gewinnen werden. Du darfst jetzt tippen.
Ich darf tippen, ja gut, Ulm, ich weiß nicht, glaube als Aufsteiger, die sind auch gut drauf. Tabellenposition, ich glaube, nach 3 Spieltagen ist das relativ unaussagekräftig. Da bin ich bei ich weiß gar nicht, wer sagt das, Baumi hat das, glaube ich, damals gesagt, hier, nach 10 Spieltagen kannst du das erste Mal so Trainer, mal so drauf gucken, ja. So welche Richtung das geht, aber wie gesagt, wir sind Erster. Finde ich zu Recht. Wir auch, Zorniger sagte auch, es hätte nicht viel anderes passieren müssen, dann hätten die 9 Punkte gehabt, oder hätten 9 Punkte haben können.
17, da sind sie. 0 Punkte.
Ja, schön. Ich finde, wir hätten auch locker 9 Punkte haben können. Und ich finde, wir werden jetzt an unserer Effizienz noch arbeiten, und dann halte ich wirklich ein 5-0 für realistisch.
Jetzt tippst du auch kein 4-0 mehr in der Liga.
Nee, ich tippe.
Hast du zu Herzen genommen, dass ich dir nahegelegt habe, mal einen neuen Tipp zu überlegen, oder was?
Nee, ich tippe jetzt 5-0, weil letztes Mal im DFB-Pokal habe ich 5-0 getippt und wir haben 4-0 gespielt. Und wenn ich jetzt nochmal 5-0 tippe und wir spielen 4-0,
dann. Wieder 4-0, dann spielst du nächste Woche Lotto.
Nee, ja, dann tippe ich aber die Zahlen auch jeweils immer 1 zu hoch. Genau. Weißt du, hast du schon mal so einen Tippschein gesehen? Du hast alle Zahlen richtig, aber nur 1 zu hoch.
Auch geil. Ja, Ulm 0 Punkte, 2-5 Tore, zuletzt gegen Düsseldorf 1-2 zu Hause verloren, nach einer 1-0 Führung zur Halbzeit. Hat Düsseldorf das in Halbzeit 2 noch gedreht. Nur Braunschweig ist schlechter, mal wieder Eintracht Braunschweig am Ende der Tabelle. Gerade noch einen Artikel gelesen, mal wieder katastrophale Personalplanung. Bei den Löwen, die haben 0 Punkte, minus 11 Tore, die haben 2 Tore geschossen und 13 kassiert. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Das ist ähnlich schlecht wie wir letztes
Mal. Guck mal, der Jonathan, der macht sich heute aber auch richtig sympathisch. Der tippt 4-0. Guter Mann. Guter Mann. Siehste. Guter Mann. Dich mag ich.
Siehste.
Ja, so. Ansonsten, wie gesagt, aber Braunschweig, 2-13 Torverhältnis, minus 11 nach 3 Spieltagen. Ist aber auch schon ein Statement, ne? Also,
Braunschweig, ja.
Ja, also, hui. 13 Gegentore in 3 Spielen, alter Verwalter. Also, das sind über 4 Tore im Schnitt pro Spiel.
Daniel Scherning ist noch Trainer dort.
Oh nein, der ist noch.
Mal gucken, wie lange noch, ne?
Ja, nicht mehr lange. Also, nicht mehr lange. Gut, in Ulm. Ich keine Ahnung, Ulm. Hat Ulm Spieler, die man kennt?
Ulm?
Ja.
Boah. Wir können ja mal gucken, aber das sprengt vielleicht auch den Rahmen, weiß ich nicht. Ich gucke mal rein. Ich kenne schon mal erstmal gar niemanden da. Nee.
Andreas Ludwig spielt da. Leute, so nehme ich.
Hey.
Mit der 10. Mit der 10. Ich spiele da, guck mal, 33. Guck mal, er ist ein bisschen jünger als ich. Ja, guck mal, ich spiele da. Mittelfeld. Ey, der spielte doch, der hat doch mal bei 1860 gespielt, oder?
Wenn der jetzt noch ein Tor schießt.
Ah, ne? Oh, geiler Typ.
Aber der hat bisher kein Spiel gemacht.
Oh, schade.
Ist er verletzt?
Andreas Ludwig, du geiler Hengste. 1860 hat er gespielt, ja, ja, ja.
Was du alles weißt.
Danach in allen, ja, du, ey, wenn einer mit dem gleichen Namen wie ich rumläuft, dann das merkt man sich, ne? Das ist auch schon 10 Jahre.
Und sie haben einen Romario. Romario Rösch.
Ah, geil.
Ist da nicht.
Ich meine, erstmal alle Daumen drücken, dass Andreas Ludwig in die Startelf kommt. Andreas, ich zähle auf dich. Mittelfeld. Mhm. Muss kein Tor schießen, aber spielen wir geil.
Thomas Wörle haben die als Trainer.
Jonathan, ey, aber ansonsten wirklich, ich kenne wirklich nicht einen Spieler von denen. Also das heißt natürlich nichts, aber.
Genau, Dragan Trikulja, den kenne ich auch noch von damals, ansonsten kenne ich da niemanden.
Thomas Wörle ist Trainer, ja, kenne ich auch nicht. Ja gut, haben noch keinen Punkt, von daher. Ja gut, aber 2-1 gegen Düsseldorf. Düsseldorf ist definitiv keine Mannschaft, die leicht zu besiegen ist. Knappes Ergebnis, 4-0 gegen Bayern verloren im DFB-Pokal. Hält sich auch in Grenzen, also war alles andere wie ein Schützenfest. 1-0
ja, gegen Tabellenzweiter hinter uns, die Fortuna.
Fortuna.
Nee, das sind keine, da kommen die nicht her. Die heißen schon Fortuna, wenn.
Fortuna. Ja, okay, genau, komm, wir strecken die Folge. Was haben wir denn, was ist denn, pass auf, Regionalliga müssen wir drüber reden.
Was hat unsere zweite Mannschaft gemacht? Da erwischst du mich auf kaltem Fuß.
Wer erwischt dich auf kaltem Fuß? Wir haben gewonnen, nämlich gegen Spitzenreiter Duisburg. Unser erster Sieg, der erste Heimsieg 2-1 gegen den MSV Duisburg. Das fand ich sehr begeisterungsfähig. Ich habe leider nichts dazu gesehen, aber geil. Also noch kein Gegentor, die Duisburger kassiert, 2 dann jetzt von uns. Richtig stark. Richtig, richtig stark.
Und für uns auch vor allem sehr wichtig.
Ja.
Richtig und wichtig.
Endlich, also.
Der Sieg, denn bisher standen wir nur nicht wirklich gut da. Und stehen jetzt auf Platz 9 tatsächlich mit 7 Zählern. Das sieht schon wieder deutlich besser aus. 4 Punkte auf den Abstiegsplatz. Ja, und nächstes Spiel, das können wir auch noch mal kurz einmal mitteilen, ist dann, wo haben wir es? In Lotte am Sonntag
um 14 Uhr. Wenn du überlegst, das ist alles noch gar nicht so lange her, da hat unsere erste Mannschaft gegen Lotte gespielt, ne?
Ja. Und verloren.
In Pflichtspielen. Nein, da haben wir auch gewonnen.
Ja, ich weiß.
Aber
Lotte wird schon ein hartes Pflaster werden. Die sind bisher ganz gut unterwegs, habe ich in Erinnerung gehabt.
Ja, genau. Ungeschlagen. Ja,
ungeschlagen. Also, Auswärtsspiel am Sonntag. Wer nicht nach Ulm fährt, kann gerne die zweite in Lotte supporten. Wer das nicht tut, kann gerne einfach vorm Fernseher sitzen oder mich beim Live-Tickern begleiten. Da würde ich mich auch freuen. Einfach auf nwde gucken. So, hätten wir dafür auch mal Werbung gemacht, wofür wir nichts bekommen.
Endlich mal Placement.
Würde ich mich jetzt verabscheuen und sagen, wir beenden diese Sendung und wünschen euch allen eine wunderschöne Woche. Denkt dran, ihr müsst den Paracast nochmal hören, auch wenn ihr ihn heute live miterlebt habt. Denn wir haben ja noch einen Gast oder eine, wie sagt man eigentlich, eine Gästin.
Ein Gast. Nadine
Vogt vom Spatzenfunk ist nämlich bei uns zu Gast gewesen oder in der Folge zu Gast. Und das könnt ihr dann einmal hören im Podcast. Der sicherlich zeitnah gleich online geht. Das heißt, ihr könnt es sogar gleich noch nachhören. Und für alle die anderen, die das später tun, können es auf YouTube nochmal tun. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Andreas, und bei euch fürs Zuschauen und Zuhören und Schreiben und Chatten. Und ich wünsche allen eine gute Woche und viel Spaß am Wochenende in Ulm, wer denn da hinfährt.
Macht es gut!
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Padercasts. Wie Andreas und Kevin vorhin schon erwähnt haben, haben wir heute ein Gegnergespräch und das mache ich natürlich nicht alleine. Und zwar habe ich einen Gast, der uns nochmal ganz besondere Insights und tiefen Wissen über den nächsten Gegner, den SSV Ulm vom nächsten Sonntag vermitteln kann. Und mit mir heute in der Sendung ist die Nadine. Hallo Nadine.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, heute hier Gast zu sein. Genau, du hast schon gesagt, mein Name ist Nadine Vogt. Ich bin Journalistin. Ich arbeite für die Südwestpresse in Ulm. Das ist eine der größten Tages- und Regionalzeitungen in Baden-Württemberg und begleite den SSV jetzt meine sechste Saison als Sportreporterin.
Die sechste Saison, also interessant. Wie kommt man als Frau dazu, in die Sportredaktion zu gehen? Warst du schon immer Fußball verrückt? Also jetzt gerade mit dem Schwerpunkt Fußball, weil, also ich meine, ich kann mich kaum noch daran erinnern, dass wir das letzte Mal einen weiblichen Gesprächspartner im Podcast hatten. Ich glaube, das letzte Mal war die Sabrina Milewski, unsere Fanbeauftragte vom SCP hier zu Gast. Wie ist das bei dir entstanden? Hattest du schon immer eine Leidenschaft für Fußball? Hast du selber mal gespielt?
Ja, ist natürlich eine sehr, sehr gern gestellte Frage an mich, wie ich da dazu überhaupt komme. Ja, tatsächlich habe ich selber gespielt. Ich habe ganz witzig mit 5 Jahren angefangen, also ganz klein, Bambini. Und es hat nie für, ich sage jetzt mal, höherklassigen Fußball gereicht, aber dann immer so zwischen Bezirks- und Landesliga. Und ja, da war so die Leidenschaft natürlich da, das Interesse da und ich würde sagen auch das Verständnis. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, eben bei der Südwestpresse, wo ich auch mein Volontariat gemacht habe, also die Ausbildung zur Redakteurin, in die Sportredaktion zu wechseln, habe ich das sehr, sehr gerne angenommen.
Okay. Und ihr bedient nicht nur die Printmedien, sondern du hast auch zusammen mit einem Kollegen einen Podcast, habe ich gesehen, richtig?
Ja, genau. Wir haben den Podcast Spatzenfunk, weil der SSV Ulm ja auch den Beinamen Die Spatzen trägt. Und da dachten wir, nennen wir unseren Podcast mal nach diesem Spitznamen. Und den haben wir jetzt in der zweiten Saison. Sind gestartet, als der SSV in die dritte Liga aufgestiegen ist und geben regelmäßige Updates in dem Podcast und haben auch immer wieder Interviews mit Spielern, Trainer, Geschäftsführer, wer gerade so beim SSV ein bisschen was erzählen kann und wo es auch spannend ist, mal vielleicht eine andere Perspektive kennenzulernen, auch für unsere eigentlich Leserinnen und Leser, die dann auch dieses Audioformat eben hören können und ja, die Person da vielleicht noch mal ein bisschen näher kennenlernen können.
Und dieses, also der Podcast ist nicht versteckt hinter einer Paywall. Also ich habe mir das auch, ich habe mir auch 1-2 Folgen angehört als Vorbereitung. Und wo findet man diesen Podcast?
Überall eigentlich, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, Apple Podcast. Man findet ihn auch über svp.de. Das ist der Online-Auftritt der Südwestpresse. Und einfach unter dem Stichwort Spatzenfunk. Ich muss natürlich jetzt Eigenwerbung machen, reinhören lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, ich fand es auch sehr, sehr interessant. Ich meine, gerade weil der SSV Ulm ja für Paderborn wirklich komplettes Neuland ist. Ich habe heute mal versucht herauszufinden, ob es irgendein Spiel mal zwischen den beiden Mannschaften gab. Also ChatGPT hat mir suggeriert, dass am 10. Juli 2019 ein Testspiel war. Er konnte mir aber keine ordentliche Quelle dafür nachweisen. Und ich hatte dann auch nochmal 2019 wirklich geschaut. Also da haben wir definitiv nicht gegeneinander gespielt, auch nicht in einem Testspiel. Ist dir bewusst, dass die beiden Vereine schon mal aufeinander getroffen sind? Hast du da irgendwas gefunden, was ich nicht weiß?
Nee, also tatsächlich wäre es mir jetzt nicht bekannt, dass es zumindest, ich sag mal, in der jüngeren Vergangenheit so gewesen wäre, also ab den 2000er Jahren, weil eigentlich wäre da ja nur die Möglichkeit gewesen, DFB-Pokal und, jetzt musst du mir weiterhelfen mit der Historie des SC Paderborn, ich meine, der SSV hat dann ganz viel in der Regionalliga und dritten Liga gespielt und eben nicht mehr, im Profifußball.
Ja gut, die dritte Liga kennen wir auch leider zu Genüge, aber Paderborn hält sich ja schon seit einiger Zeit in der zweiten Liga und ja, Regionalliga, ich glaube, da sind die Regionalligen einfach zu weit entfernt gewesen, dass man da irgendwie gegeneinander antreten konnte und auch die Testspieldistanz ist ja auch recht groß. Ja, aber manchmal ergibt sich ja, wenn man im gleichen Trainingslager ist oder in dem gleichen ja, geografischen Dreieck vielleicht gerade liegt vom Trainingslager, dass man da irgendein Testspiel macht. Aber in der Tat habe ich auch nichts gefunden. Also komplettes Neuland. Du, jetzt hast du gerade schon gesagt, die haben den Beinamen Spatzen. Vielleicht fangen wir da mal an. Wo kommt denn dieser Spitzname her?
Ja, das ist tatsächlich der Ulmer Stadtlegende nach. Also der Spatz spielt in Ulm eine ganz, ganz große Rolle. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann man da übergegangen ist, dann auch zu den Fußballern die Spatzen zu sagen, aber das reicht sicherlich ja bis in die, war wahrscheinlich 80er, 70er, 80er Jahre zurück.
Ja, okay, aber es hat wirklich was mit der Stadttradition zu tun, nicht wie die Fohlen aus München-Gladbach, wo man das so, ich weiß nicht, wo man das abgeleitet hat, aber es ist dann wirklich eine regionalspezifische Geschichte.
Genau, genau.
Also ganz ehrlich, als ich gesehen habe, dass Ulm aufgestiegen ist und ich habe das auch nicht so sehr wahrgenommen, dass man da einen Durchstart oder Durchmarsch hingelegt hat in der letzten Saison, weil ich glaube, die Paderborner haben letzte Saison viel in Liga 3 geguckt, um sich über Arminia Bielefeld lustig zu machen, aber nicht, um andere Vereine zu verfolgen. Ist mir auf Anhieb eingefallen, ich habe mal drüber nachgedacht, womit assoziiere ich den SSV Ulm und in der Tat fiel mir sofort Uli Hoeneß ein. Alle, die Elf Leben gehört haben von Max Jakobs Ost, haben vielleicht gehört, dass Uli Hoeneß ja aus Ulm, glaube ich, selber kommt oder aus dem Umland von Ulm und auch mal in Ulm gespielt hat, oder?
Genau, Uli und Dieter Hoeneß, beide in Ulm aufgewachsen, haben da, meine ich, bis zum Abi gelebt und genau, sind dann ihres Weges gegangen, aber beide auch beim SSV Ulm beziehungsweise bei dessen Vorgängerverein, kurz in die Historie ausgeholt, in den 1970er Jahren gab es einen Zusammenschluss aus zwei Vereinen, aus dem dann der spätere SSV Ulm 1846, deswegen ja oft ganz wichtig in Ulm das dazu zu sagen, entstanden ist und da haben die beiden gespielt. Tatsächlich, wir hatten ja letzte Woche das Highlight-Spiel DFB-Pokal, SSV Ulm gegen FC Bayern München. Da hatte man auch so ein bisschen spekuliert, na, kommt vielleicht Uli Hoeneß mal wieder ins Donaustadion. Er war aber leider tatsächlich nicht da.
Echt nicht? Und das finde ich aber enttäuschend. Also seine Geburtsstadt und seine Jugendstadt hat er nicht besucht. Ja, verrückt.
Ja, also ich kann nichts zu den Gründen sagen, die weiß ich schlicht nicht, aber nee, er war nicht da.
Na gut, ist ja auch nicht mehr der jüngste Jahrgang, also kann ja auch vielleicht was Gesundheitliches sein, was ihn da beeinträchtigt hat. Da hast du jetzt gerade schon eine Sache und die einzige Sache, die ich gefunden habe, angesprochen. Und zwar am 5. Mai 1970 gab es einen Zusammenschluss zweier Vereine in den SSV Ulm 1846. Ist es richtig?
Genau, das war die, ja.
Und genau das ist die Gemeinsamkeit, weil der SC Paderborn 07, also 1907 steht ja die 07 für, ist auch entstanden aus dem Zusammenschluss zweier Vereine und zwar 15 Jahre später, 1985, aus dem ersten FC Paderborn und den TuS Schloss Neuhaus, das ist ein Stadtteil von Paderborn. Die haben sich damals zusammengetan zum Sportclub Paderborn 1907. Also das ist auch wirklich die erste und einzige Gemeinsamkeit, die ich so empfinden oder finden konnte bei den beiden Vereinen. Also ganz interessant. Ja. Aber die Vorläufer von den SSV Ulm haben ja sogar Bundesliga-Erfahrungen sammeln können. Also ganz, ganz, wenn man ganz, ganz weit zurückguckt, war Ulm ja auch mal in den frühen Bundesliga-Jahren mit unterwegs, richtig?
Also wenn man ganz, ganz weit zurückguckt, jetzt erwischst du mich hier auf dem falschen Fuß tatsächlich, ich kann dir das jetzt gar nicht so genau sagen. man hört es ja auch in meiner Stimme, also ich bin dafür definitiv zu jung, glaube ich. ja, genau, aber was ich sagen kann, ist natürlich, dass es mal dieses eine Bundesliga-Jahr gab, 1999, 2000, in dem, ja, der SSV Ulm schon einmal durchmarschiert ist, also eine Parallele zur jetzigen Saison im Prinzip.
Und was ist mit dem Verein passiert, dass man dann wieder so weit abgerutscht ist? Also wieso hat man sich da nicht gehalten oder zumindest in der Nähe der Bundesliga gehalten?
Ja, ich glaube, da muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen. Also dieser Durchmarsch damals, der wurde ja gestartet 1998 unter Ralf Rangnick, der seine Trainerkarriere in Ulm ja auch gestartet hat und da ja auch diesen ja bis heute legendären Auftritt im Sportstudio hingelegt hat, wo er dann mal kurz die Viererkette oder sein Spielsystem mit der Viererkette erklärt hat. Ralf Rangnick war damals Trainer 1998, hat den SSV von der damaligen drittklassigen Regionalliga in die zweite Liga geführt und dann eben von der zweiten Liga direkt in die erste Liga. Und da muss man natürlich auch sehen, Ulm, ich würde jetzt mal sagen, ist eine mittelgroße Stadt mit rund 120.000, 140.000 Einwohnern. Und das ging einfach sehr, sehr schnell alles. Also da war plötzlich dieser große Erfolg da und der Verein hatte, der zwar eine große Tradition hat, aber hatte einfach noch nicht so die Strukturen dafür da, um wirklich in der Bundesliga auch bestehen zu können. Klar, das Geld fehlte damals auch, ist ja oft so bei den Liga-Neulingen. Von der Bundesliga, da konnte man sich dann sportlich nicht halten, ging es dann nochmal in die zweite Liga runter. Und nach einem Jahr war es dann in der zweiten Liga auch Schluss. Also da hat der SSV dann seine erste von insgesamt 3 Insolvenzen hingelegt. Das war im Jahr 2001.
Okay, also direkt in die Insolvenz geschlittert. Das ist natürlich sehr unschön. Und hat sich dann sehr schnell, schätze ich mal, im Amateurfußball wiedergefunden.
Ja, also sie haben dann tatsächlich 22 Jahre lang bis zu dem Aufstieg in die dritte Liga im Amateurfußball gespielt. Und haben dann noch 2 weitere Insolvenzen folgen lassen, was natürlich jetzt so für die kurze Zeit, also ich sage jetzt mal einen Zeitraum von 25 Jahren, auch nicht ganz so einfach ist, was ja auch das Vertrauen der Fans, das Vertrauen der Stadt, der Geldgeber und so weiter angeht.
Und was hat dann dazu geführt? Ich meine, du hast vorhin gesagt, dass du jetzt die 6. Saison lang die Spatzen begleitest. Was hat dazu geführt, dass es dann doch wieder geklappt hat, sich Richtung Profifußball aufzumachen? Ich denke, das hat ja auch irgendwie 1-2 Jahre Anlauf gebraucht, aus der Regionalliga hochzukommen, ist ja nicht so ganz einfach. Was hat sich da geändert?
Ja, es hat tatsächlich mehr als 1-2 Jahre gebraucht. Also was sich geändert hat, war, würde ich sagen, dass der Verein wieder auf einer grundsoliden Basis stand. Also 2015, als die letzte Insolvenz war, war tatsächlich die Frage, löst man diesen Verein komplett auf oder schafft man es noch, ihn, also er war damals spielberechtigt in der Oberliga, schafft man es, ihn auf gesunde Beine zu stellen und und da muss man letztlich sagen, da haben die 3 Vorsitzenden, Vorstände damals, die da das Ruder übernommen hatten, einfach so viel Überzeugung und Engagement reingelegt, dass es dann wirklich gut geklappt hat. Also auch Sponsoren wieder zu gewinnen, das Vertrauen in der Stadt beim Bürgermeister und so weiter zu schaffen. Und sie haben damals auch schon auf die Strategie, aber halt einfach auch auf Spieler gesetzt, die irgendwie aus der Region kommen, die einen Bezug zum Verein haben. Und das hat sich im Prinzip so durchgezogen.
Okay.
Vielleicht noch ein, ja.
Nee, frag erzähl gerne weiter. Nein, erzähl gerne weiter erst. Ja.
Genau. Was dann ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, kurz vor der Corona-Zeit, war, dass sich der Verein oder halt die der Profibereich ausgegliedert hat in eine Kommanditgesellschaft. Das heißt, da hat man dann Kapital in den Verein reingebracht. Wobei es war damals nicht mehr der Verein, es war dann der Club beziehungsweise die Kommanditgesellschaft. Der Verein ist jetzt hauptsächlich nur noch für den Nachwuchs zuständig. Und dann war plötzlich auch wieder, ich sage jetzt mal, wirklich in überschaubarem Maßen Geld da. Aber es war Geld da. Die Verantwortlichen hatten einen 3-Jahres-Plan, wollten quasi bis 2023 den Sprung von der Regionalliga Südwest, das ist ja eine der, ja, wahrscheinlich sogar eine der vielleicht sogar die stärkste Regionalliga, wenn man sich das so anschaut, wer da alles spielt. Ja, und sie wollten den Sprung in die dritte Liga schaffen und sie haben es tatsächlich in ihrem dritten Jahr geschafft. Okay. Was waren da so die großen verantwortlichen Personen? Ich würde sagen, sie hatten ganz viel Glück, weil sie damals dann auf einen hauptamtlichen Geschäftsführer gesetzt haben, was dann auch der richtige Weg war. Der ist bis heute da, das ist Markus Thiele. Und auf einen Trainer, der auch bis heute da ist, das ist Thomas Würle.
Okay, und ist aus dieser Zeit noch ein Spieler bei euch heute im Kader?
Nicht nur einer. Also okay. Es gibt Spieler, die haben 2018, 2019 schon beim SSV Ulm gespielt. Zum Beispiel 2018 war auf jeden Fall schon der Torwart da, der Christian Ortag. Lennart Stoll, rechter Schienenspieler, der Kapitän Johannes Reichert ist ja ein Ulmer Junge, hat ja quasi immer in Ulm gespielt, außer 2 Jahre, in denen er mal beim ersten FC Kaiserslautern gespielt hat. Ja, und da könnte ich tatsächlich noch ein paar weitere Namen nennen.
Wow, spannend. Ich meine, das ist ja schön. Ich meine, das zeigt natürlich auch das Potenzial dieser Spieler, ne? Wenn man mit diesen Spielern dann nochmal weiter hochgeht und sich diese Spieler dann weiter in dem Zweitligakader halten. Also ist ja, glaube ich, schon ein Quantensprung, wenn man sieht, ja, was für ein Niveau in der oder was für eine Qualität in der Regionalliga nötig ist und wenn man das dann vergleicht bis in die zweite Bundesliga rein. Also es ist ja eine super, super Arbeit, die ihr da leistet. Habt ihr auch eine gute Jugendarbeit? Also führt ihr aus der Jugend Leute ran? Wie ist Ulm da aufgestellt?
Also Ulm war eigentlich schon viele Jahre lang bekannt für die gute Jugendarbeit. Ich würde aber sagen, dass es in den letzten, 15 Jahren so ein bisschen einen Durchhänger hatte. Also dass man tatsächlich diese Durchlässigkeit hatte, von der Jugend dann auch den Sprung in Profikader zu schaffen, den gab es sehr, sehr selten. Also im aktuellen Kader gibt es einen Spieler, der auch schon in der Jugend. Also es gibt mehrere Spieler, die auch schon in der Jugend beim SSV gespielt haben, die sind aber dann Umwege über andere NLZs gegangen. Und es gibt jetzt einen Spieler, der hat auch schon in der U19 gespielt, das ist der zweite Torhüter, der Marvin Seibold.
Ah, okay. Und habt ihr eine zweite Mannschaft? Wo spielt die?
Nee, eine zweite Mannschaft gibt es nicht. Ich kann dir gar nicht sagen wann, aber wurde irgendwann mal abgeschafft, wahrscheinlich nach der dritten Insolvenz, weil dafür dann natürlich weder Geld noch Zeit da war. Und wird okay. Immer mal wieder in Ulm diskutiert, aber es gibt jetzt keine ernsthaften Bestreben, eine zweite Mannschaft einzurichten.
Na gut, das haben ja viele Vereine gemacht, gerade aus finanziellen Gründen, haben sie auf die zweite Mannschaft verzichtet. Wir haben noch eine U21, die auch mittlerweile in der Regionalliga spielt. Also war aber lange auch in Paderborn eher ein Stiefkind. Man hat auch lange überlegt, ob man es überhaupt noch weiterführt oder ob man es ganz dran gibt, das Thema. Aber okay. Und ich meine, gut, mit dem Kader seid ihr dann ja auch mehr oder weniger durchmarschiert durch Liga 3. Das war ja, glaube ich, nicht zu erwarten und vielleicht auch nicht die Ambition damals, oder?
Nee, also auf jeden Fall nicht. Es war natürlich schon am Anfang der Saison so, dass man immer mal wieder so angesprochen wurde, ja, macht Ulm es jetzt Elversberg nach? Also gibt es da so die Ambition, jetzt den Durchmarsch zu schaffen? Die SV Elversberg hat es ja im Jahr davor gepackt. Nee, also da war ganz klar die Ansage, wir wollen die Klasse halten, wir wollen uns hier etablieren. Für uns ist diese Rückkehr in den Profifußball im Prinzip so das Größte im Moment. Und man hat dann aber ja relativ schnell gesehen, dass da doch ein bisschen mehr drin sein könnte.
Wann hat sich das abgezeichnet, dass ihr den Durchmarsch macht? Also hat sich das relativ früh schon herauskristallisiert oder gab es eine super Rückrunde?
Ja, ich würde sagen, man hat relativ früh gesehen, erstmal, dass die Spieler, die wirklich zu einem großen Teil ja auch schon in der Regionalliga gespielt haben, einfach das Drittliganiveau gehen können. Sie brauchten so ein bisschen eine Anfangszeit, eine Eingewöhnungszeit, aber dann hat man das schon gesehen. Und dann war es so im Winter, also zum Abschluss der Hinrunde, so dass Ulm auf dem dritten Platz überwintert hat. Da waren allerdings Regensburg und Dresden schon, ja, ich glaube, über 10 Punkte enteilt. Also, dass man da tatsächlich den direkten Aufstieg angreifen kann, war jetzt ja ein bisschen ferner in den Gedanken. Aber nachdem die dann ja einen echt holprigen Saisonstart ins neue Jahr hatten oder Start ins neue Jahr hatten, würde ich sagen, war es so im Februar im Prinzip, wo man schon davon ausgehen könnte, okay, wenn die jetzt so weiterspielen, das so gehen und es keinen großartigen Einbruch gibt, dann werden die direkt hochgehen.
Ja, ich kann mich noch ein bisschen erinnern, da ist ja auch Dresden nachher die Luft ausgegangen, da ist ja Markus Anfang, glaube ich, noch gefeuert worden, recht zum Schluss. Und dann hat es aber auch für Dresden nicht mehr gereicht. Und ja, dann habt ihr eigentlich das kleine Wunder klar gemacht. Das ist ja eigentlich, das bringt ja dann nochmal mehr Euphorie in so eine, gerade wenn es eine kleinere Stadt ist, wie Ulm, oder?
Ja, absolut. Also und zum ersten Mal in der Historie gab es ja auch zwei Aufsteiger, die aufgestiegen sind, mit Preußen Münster noch zusammen. Und ja, klar, also die Euphorie war schon zum Start der dritten Liga groß und am Ende waren das Stadion regelmäßig ausverkauft. Es passen so 17.000 Leute ins Donaustadion. Und als dann auch dieser 4. Mai da war, wo man es gegen Viktoria Köln hat klar machen können, da brachen dann auch wirklich alle Dämme. Also klar, den Platzsturm, den kennt man aus vielen, vielen, vielen Stadien, wenn es dann soweit ist. Aber ja, da auch live dabei gewesen zu sein und das erlebt zu haben, ist schon was sehr Besonderes. Und ja, im zweiten Jahr in Folge, so ein bisschen kam man da aus dem Feiern nicht mehr rausgefühlt.
Ja, genau, das kann sich ein Paderborner sehr gut vorstellen. Wir hatten ja auch schon mal die Ehre, zweimal hintereinander aufzusteigen. Also das macht so einiges auch mit dem Umfeld, glaube ich. Umso schwieriger dann vielleicht auch, das Umfeld wieder zu erden, wenn dann nochmal eine Klasse höher kommt. Weil ich glaube, die Erwartungshaltung, kann ich mir vorstellen, ist schon relativ hoch oder ist man da sehr bodenständig in Ulm?
Ja, also der Verein ist ganz klar sehr, sehr bodenständig, auch die Verantwortlichen, auch die Spieler, die sind, ja, die, das haben sie aber auch schon zu Drittliga-Zeiten betont oder zum Drittliga-Auftakt, dass es erstmal darum geht, sich irgendwie zurechtzufinden. Aber natürlich wird man schon auch mal vom einen oder anderen drauf angesprochen, naja, es hätte ja eigentlich, also jetzt den Durchmarsch in die Bundesliga. Die Stimmen gibt es jetzt nach 3 Spieltagen eher nicht mehr. Ja, der SSV, wir wissen es beide, steht mit 0 Punkten ziemlich weit unten. Mhm. Aber da sind die Verantwortlichen, auch die Spieler, sehr, sehr klar in ihrer Meinung. Und ja, ich auch. Also ich finde auch, es träumen darf man immer, aber jetzt geht es erstmal darum, sich ja, hier zu etablieren in der zweiten Liga.
Aber ich meine, der Verein und die Verantwortlichen sind ja die eine Seite, aber wenn man das Fanumfeld sieht, also wie waren da so die Stimmen nach dem direkten Aufstieg in die zweite Bundesliga?
Ja, ich würde sagen, eigentlich überwog so die große Freude wirklich. Also so, ja, man hat es jetzt geschafft, ja, man spielt jetzt in der zweiten Liga, man hat jetzt hier irgendwie auch wieder was Historisches gepackt mit diesem Durchmarsch. Und so die großen Träumereien von der Bundesliga werden mir da jetzt nicht begegnet, tatsächlich.
Okay. Aber, das, ja.
Ja, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ist aber natürlich auch so ein Ulmer, ja, so ein Ulmer Ding, weil klar, der Verein hat 3 Insolvenzen erlebt. Also in Ulm gibt es auch immer diese große, große Angst, dass es wieder schief gehen kann, dass man wieder plötzlich dasteht und ja, das Geld nicht mehr zahlen kann, dass man sich übernommen hat. Und auch das ist so ein Teil davon, warum ich jetzt sagen würde, dass es so gut im Moment klappt, weil eben auch die Verantwortlichen ganz klar kommunizieren und sagen, naja, wir geben nur das aus, was wir haben. Und sollte es, natürlich alles konjunktiv, aber sollte es diese Saison nicht zum Klassenerhalt haben, dann spielen wir in der dritten Liga weiter. Und das heißt nicht, dass der Verein am Boden ist. Das heißt einfach nur, dass wir in der dritten Liga dann spielen. Also, weißt du, also das ist so, dass es mit dem Verein nicht zu Ende geht. Und das ist so ein bisschen diese ganz, ganz große Angst, die in Ulm immer mitschwingt.
Wenn ich in die Ulmer Fußgängerzone gehen würde und 5 Leute fragen würde, was sie vom SSV Ulm halten. Wie viel von den 5 werden positiv und wie viel werden negativ? Also wie ist so das Standing des Vereins in der Stadt?
Ich glaube, 3 bis 4 wären auf jeden Fall positiv.
Okay.
Würde ich schon sagen, ja.
Okay, also die Stadt steht durchweg hinter dem Verein. Das, weil es gibt ja auch, also es ist in Paderborn auch so ein Ding, da gibt es auch den einen oder anderen Kritiker. Ich würde sagen, da hast du eher so 2 bis 3, die positiv sind und der Rest hat auch was zu meckern. Ja, das ist ja eher negativ, die sind dann eher negativ eingestellt. Aber okay, aber wenn ihr so einen Direktaufstieg macht ja dann sicherlich, zieht die Aufmerksamkeit nicht nur von anderen Fans oder von Zuschauern auf den SSV Ulm, sondern weckt vielleicht auch die eine oder andere Begehrlichkeit eines größeren Vereins, der dann Leistungsträgern versucht abzuwerben. Habt ihr jetzt durch den Aufstieg oder nach dem Aufstieg einen großen Aderlass erlitten? Also sind viele Leistungsträger abgewandert? Wie ist das bei euch?
Es sind tatsächlich nicht viele Leistungsträger abgewandert. Die Mannschaft spielt fast identisch so, wie sie auch zur dritten Liga gespielt hat. Jetzt auch in den ersten Spielen gab es 2 bis 3 Änderungen in der Startelf. Sie haben einen Spieler verloren, der sehr, sehr schmerzt. Das ist Leo Scienza, wurde letzte Saison auch Spieler der Drittligasaison. Ja, der wechselte 50 Kilometer weiter zum 1. FC Heidenheim und ja, sorgt da gerade auch ein bisschen für Furore, hat jetzt im Conference League-Spiel den Siegtreffer erzielt und ja, hat diesen Sprung von der dritten Liga dann in die erste Liga geschafft und der war in Ulm halt Topscorer, Top-Torjäger, der auch das Spiel belebt hat mit seiner kreativen Art, er ist Brasilianer, also ja, war schon der Spieler, der den SSV auch mit zum Aufstieg verholfen hat.
Okay, da haben wir ja noch eine Gemeinsamkeit, weil von uns ist der Sörloth Conté nach Heidenheim gewechselt, jetzt zur neuen Saison und auch der hat in der Conference League ein Tor beigesteuert, also Gemeinsamkeit Nummer 2.
Stimmt.
Sehr witzig, sehr witzig. Ja gut, wenn so ein Bundesligist ruft und Heidenheim, also kann ich sogar verstehen, ich halte da wird sehr nachhaltig gearbeitet und ich glaube, das ist auch sehr bodenständig, was dort ja gemacht wird. Also als Spieler kann ich sogar verstehen, wenn man da hingeht und da sicherlich den einen oder anderen Euro mehr bekommt. Aber habt ihr das kompensieren können? Wie habt ihr euch verstärkt für die neue Saison? Hat man da in die Tasche gegriffen oder hat man gesagt, ja, wir bleiben unserem Konzept treu? Wir brauchen nicht den einen Spieler, der vielleicht den Unterschied macht. Wir setzen weiter auf junge, talentierte Spieler und halten den Kader so zusammen, wie wir ihn haben.
Ja, also auf jeden Fall eher Letzteres. Also es wurde jetzt kein, ich sage jetzt mal, Königstransfer geholt. Es wurden einige junge Spieler per Laie verpflichtet. Wen man da auf jeden Fall nennen muss, ist Moritz Krattenmacher, der kurz davor beim FC Bayern unterschrieben hat. 19 Jahre alt, ja, zählt zu den großen Talenten. Der ist jetzt für ein Jahr ausgeliehen. Aaron Keller kommt von der Spielvereinigung Unterhaching, auch von Jahr ausgeliehen, von der TSG Hoffenheim, Luca Hyrivienen, auch ein junger Spieler, ist Sonntag 20 geworden. Und da sieht man schon, worauf die Ulmer eigentlich achten. Also die achten in ihrer Kaderzusammenstellung ganz arg darauf, ob dieser Spieler in ihr System passt, ob der sich anpassen kann, ob er auch charakterlich in die Mannschaft passt, weil das schon auch das große, große Pfund der Schwarzen war, diese kollektive Geschlossenheit, mannschaftliche Geschlossenheit. Und da haben sie jetzt tatsächlich überwiegend auf junge Spieler gesetzt.
Okay, ja, macht Sinn. Und hat da vielleicht der Uli Hoeneß auch ein bisschen mitgeholfen, dass der Maurice Krattenmacher da unterschrieben hat? Oder meinst du, dass der da nicht seine Finger mit dem Spiel hatte?
Also ich glaube eher nicht. Ich glaube schon, dass da eher der Jochen Sauer als Campusleiter ja, wahrscheinlich mehr Gespräche geführt hat. Okay. Dazu muss man noch sagen, der SSV Ulm und der FC Bayern haben eine Kooperation tatsächlich. Die unter anderem Nachwuchsbereich greifen, wo es dann gegenseitige Scouting, Sichtungen, Trainings, Fortbildung und so weiter gibt. Und natürlich mit diesem Ziel, dass auch vielleicht mal ein Spieler dann in die Profimannschaft wechseln kann, sowohl zum SSV als auch zu den Bayern. Und für die Bayern ist natürlich deutlich attraktiver, einen ihrer Spieler in die zweite Liga zu verleihen, als damals noch zu Regionalliga-Zeiten in die Regionalliga, weil da spielt die zweite Mannschaft selber von ihnen.
Na, okay. Also eine Kooperation gab es in Paderborn auch mal. Das kam aber nicht so gut an, weil es mit RB Leipzig war. Damals, als Markus Krosche von Paderborn Richtung Leipzig gegangen ist. Das hat hier für sehr viel Aufruhr und sehr viel schlechte Stimmung gesorgt, bis man das Thema dann abmoderiert hat. Ja, gut. Das. Aber es ist natürlich mit so einem großen Verein immer sehr hilfreich, solange das ja irgendwie kein Farming-Ansatz oder sowas gibt. Aber das hört sich ja danach eigentlich nicht an. Gut, schauen wir mal auf die aktuelle Saison. Also wie war so, bevor wir jetzt in die Spiele, sind ja nur drei, eintauchen, wie war denn so eure Vorbereitung? Ist der SSV Ulm weggefahren oder ist er zu Hause geblieben? Wie war der Eindruck in der Vorbereitung?
Ja, die Vorbereitung war, ich würde mal sagen, so ein bisschen das Spiegelbild von der letzten Saison auch. Der SSV hat sich in Oberstaufen vorbereitet, im Allgäu, also war da eine Woche lang, wie die Saison davor auch. Da war man auch damals tatsächlich schon zu Bundesliga-Zeiten, also eigentlich ein ganz gutes Omen. Und hat dann mehrere Testspiele bestritten. Es waren jetzt nicht die ganz großen Gegner dabei, muss man aber auch ehrlicherweise sagen. Das war alles ordentlich, aber es war schon so klar, okay, die große Frage wird sein, wie stellt sich dann die Mannschaft unter Wettkampfcharakter an? Wie schnell findet sie da auch in diesen Rhythmus rein?
Okay.
Und
ja.
Ja, wie schnell findet sie rein? Man hat viele gute Ansätze gesehen, aber bisher hat es halt noch nicht für einen Punkt gereicht in der zweiten Liga.
Ja, leider steht der SSV mit 0 Punkten aktuell nach 3 Spielen da. Also ich habe in der Tat das Spiel gegen Kaiserslautern ein wenig verfolgen können, weil es mich einfach mal interessiert hat, wie Ulm spielt, und habe auch die Schlusshalbe Stunde gegen Fortuna Düsseldorf sehen können. Ich glaube, was du gesagt hast, es gibt immer wieder gute Ansätze, aber ich habe so das Gefühl, naja, dass es da dann immer wieder Phasen gibt, wo man das Fußballspielen einstellt. Und ich habe, also in der zweiten Liga wird das halt hart bestraft. Das sieht man ja ganz gut. Ich glaube, in Kaiserslautern habt ihr sogar geführt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, ja.
Ja, und habe dann doch noch 2 Dinger reinbekommen. Genau das gleiche jetzt gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel gegen Regensburg konnte ich leider nicht sehen. Das hat da 1-0 verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, was fehlt denn da deiner Meinung nach? Also sehe ich das richtig in der Analyse, dass das halt phasenweise gut klappt, aber dann immer wieder auch größere Sequenzen einfach komplett Ausfälle sind?
Ja, also ich glaube, du hast die beiden Spiele gerade auch genannt, also Kaiserslautern und Düsseldorf, die so die größten Mankos vielleicht auch zeigen und die auch sehr gut zeigen, woran es den Spatzen noch hapert. Also ich finde, sie spielen guten Fußball. Ich finde, sie sind spielerisch, taktisch gut eingestellt. Sie sind natürlich vom Willen, von der Laufbereitschaft, von der Mentalität. Also das kann man da niemandem absprechen und auch nicht von der, die ganz große Qualität, wie jetzt vielleicht andere Zweitligisten, die auch über einen entsprechenden Etat verfügen, haben sie jetzt vielleicht nicht. Aber sie haben halt ihre mannschaftliche Geschlossenheit, die sie eigentlich immer wieder auf den Platz bringen. Und ja, was war das Problem jetzt gegen Kaiserslautern und auch Fortuna Düsseldorf? Sie haben geführt, sie haben es gut gemacht, aber wurden dann einfach knallhart bestraft. Und das ist auch was, wo man sich vielleicht noch ein bisschen mehr dran gewöhnen muss, dass eben die zweite Liga noch mal schneller ist und noch mal dich deutlicher abstraft, wenn du irgendeinen Fehler machst. Das waren beides mal Elfmeter, die dann zum Ausgleich geführt haben, also Elfmeter gegen Ulm. Und jetzt am Sonntag gegen Düsseldorf kam halt eine Minute später der zweite Gegentreffer, und da waren sie einfach völlig überrumpelt, völlig unsortiert. Letztlich hat es Düsseldorf da auch sehr, sehr gut gemacht, hat ihre Qualität, die sie in der Offensive haben, ausgespielt. Aber das darf dir natürlich nicht passieren. Also wenn du führst, wenn du dann den Ausgleich fängst, dann darfst du dich nicht um, dann musst du wenigstens diesen einen Punkt halten können.
Ja, genau. Es ist halt dieses konzentrierte Weiterspielen und nicht erstmal sich 3 Minuten schütteln, weil die 3 Minuten sind vielleicht schon in der zweiten Liga tödlich. Und gut, mit Fortuna Düsseldorf hat man sicherlich auch einen Aufstiegskandidaten da als Gast gehabt in Ulm. Das ist auch keine einfache Mannschaft. Also das ist ja auch ein Urgestein in der zweiten Liga mittlerweile. Und Daniel Thune und auch der Kader, das hat, glaube ich, ja, ich glaube schon, dass die da ganz oben mitspielen. Von daher ist es eigentlich nicht für einen Aufsteiger, glaube ich, erstmal nicht schändlich, gegen die zu verlieren, weil es eine große Herausforderung ist. Aber jetzt 3 Spiele in Folge, ja, sind vielleicht auch ein bisschen demotivierend. Und ich habe mir die PK angeguckt nach dem Spiel. Und der Thomas Wörle kam mir auch so ein bisschen, ja, vor, als wäre er am Resignieren. Oder ich meine, ich sehe den nicht so oft, ich höre den nicht so oft. Also ich fand den schon sehr niedergeschlagen. Auch in seiner Wortwahl und in seiner Ausstrahlung. Siehst du das genauso? Also ist man da so ein bisschen jetzt anders geerdet?
Ich glaube nicht anders geerdet, weil schon auch die Erwartungshaltung war, dass es sehr, sehr schwierig wird, Punkte zu holen als Aufsteiger oder auch gut in die Saison reinzukommen. Also ich glaube, das war schon oder ist auch allen bewusst. Aber ich glaube jetzt explizit nach diesem Spiel war da schon eine ganz, ganz große Frustration vielleicht auch da. Er hat ja auch gesagt, das tut jetzt sehr, sehr weh, das ist ein bitterer Tag für uns. Und ja, warum war es vielleicht noch ein Tick größer, die Frustration? Weil man es eben gegen Kaiserslautern fast genau ähnlich aus der Hand gegeben hat. Also ich glaube, so dieses Thema, hey, da hat man diese Fehler analysiert und besprochen und dann passiert es ja aber nochmal. Ich glaube, das ist so ein bisschen das große, die große Frustration, die es jetzt in Ulm gab am Sonntag nach dem Spiel.
Okay, und in Paderborn wird das Ganze dann endlich mal erfolgreich. Also ich bin sehr gespannt. Wie ist denn deine Sicht auf das Spiel gegen Paderborn am kommenden Sonntag?
Ja, ich bin natürlich auch total gespannt, weil erstmal ist für mich natürlich auch spannend zu sehen. Ich kenne SC Paderborn jetzt nicht explizit, jetzt auch natürlich nicht aus den vergangenen Jahren, weil es eben diese Spiele nie gegeneinander gab. Ich glaube, dass die Ulmer auf keinen Fall irgendwie schon demotiviert sind oder irgendwie resigniert haben. Also ich glaube, die sind schon noch, oder was heißt schon noch, die sind super klar im Kopf, die wissen, worauf sie sich verlassen können, also was ihre Stärken sind, und sie wissen eigentlich auch, ja, dass sie das eigentlich nur auf den Platz bringen müssen und dass sie dann durchaus die Möglichkeit haben, ja, da vielleicht auch einen Punkt zu holen oder vielleicht auch für die Überraschung zu sorgen. Ich glaube, die Möglichkeit gibt's, auch wenn man sich die vielleicht ersten, ja, 70 Minuten gegen Düsseldorf nochmal ansieht. Und trotzdem spürt man natürlich, also ich will jetzt noch nicht von Druck reden, aber natürlich ist es eine super schwierige Ausgangslage, weil man merkt, okay, die anderen Mannschaften enteilen ja fast schon und man könnte vielleicht demnächst den Anschluss verlieren. Ja, das ist natürlich auch nicht einfach für den Kopf.
Ja, das glaube ich, ja, es wird, glaube ich, eine Herausforderung. Mit was für einer Spielsystem wird Ulm in Paderborn auftauchen? Also jetzt gerade irgendwie 4-4-3, sondern eher offensiv, defensiv geprägt, wird man sich eingegeln? Ich meine, ja, also Paderborn ist ja gerade Tabellenführer in der zweiten Liga. Für uns auch kein gewohntes Bild, aber ich würde sagen, wir sind recht gut drauf gerade. Wie wird Ulm darauf reagieren oder die Startaufstellung taktisch? Wie wird das ausgerichtet sein?
Ja, ich glaube gar nicht so viel anders wie gegen Düsseldorf. Also Ulm spielt klassischerweise in einem 3-4-3, sage ich jetzt mal. Das wird auf jeden Fall so beibehalten werden. Es ist, also ich glaube, dass sie am Anfang natürlich schon versuchen, über hohes Pressing da ins Spiel zu kommen, da vielleicht auch den SC Paderborn ein bisschen zu überraschen, wenn sie mutig agieren, wenn sie sofort da sind, wenn sie versuchen, da die da eine Störung reinzubekommen. Ich glaube nicht, dass sie sich einigeln werden. Das ist eigentlich nicht so das Stil der Ulmer. Und ich glaube auch nicht, dass es großartige Veränderungen in der Startelf geben wird. Ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand vom Düsseldorf-Spiel angeschlagen ist, aber in der Regel könnte es vielleicht in der Offensive einen Tausch geben. Da hat zuletzt Aaron Keller links außen angefangen. Da könnte vielleicht der Maurice Grattenmacher reinrutschen. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, wird es keine Veränderungen geben.
Okay. Also wird das ein interessantes Spiel, wo beide Mannschaften auch offensiv agieren und es wird ein offener Schlagabtausch.
Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es so sein wird. Ja.
Okay, ja, das würde mich sehr freuen, weil ich stehe nämlich hinterm Tor von uns und kann mir das dann live anschauen und ich glaube, dann wird das ganz, ganz ansehnlich. Ja, wer ist denn der herausragendste Spieler, den wir so erwarten können? Also wo müssten wir uns besonders vor in Acht nehmen? Vor wem?
Gute Frage. Vor allen natürlich. wer sich besonders auszeichnet, einfach durch sein Auftreten, ist der Kapitän, der Johannes Reichert. Ich habe es vorhin angesprochen, das ist ein Ulmer Junge, der spielt Innenverteidiger, zuletzt in der Dreierkette rechts außen. Der ist so der Leader, der ist so der ansagt, wo es in welche Richtung es geht und so weiter. Ich glaube, den kann man auf jeden Fall nennen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, lasst euch überraschen.
machen wir gerne. Ja, ich glaube, dann kommen wir auch so langsam zum Ende von dem Gegnergespräch. Hast du noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Tipps, die du loswerden willst in Richtung Paderborn?
Auf wen muss ich denn Ulm besonders einstellen?
Also ich denke mal, dass der Sven Michel langsam sein erstes Saisontor machen möchte. Der Heimkehrer, der aus Augsburg gerade wiedergekommen ist. Ich denke, der, wenn der fit ist, wird er sicherlich sehr heiß sein, sein erstes Tor zu machen. Und ich glaube, wo man sich immer sehr vor in Acht nehmen muss, ist, wenn Grimaldi so ab der 60. Minute kommt, je nach Spielverlauf, weil der hat bis jetzt immer gescored. Also das sind schon zwei Spieler, da muss man verdammt drauf aufpassen. Aber ich denke, wir haben, einen ganz guten Kader. Also ich glaube, man möchte auch so ein bisschen was von dem Spiel gegen Fürth wettmachen, weil man da eigentlich zwei Punkte hat liegen lassen. Ich glaube, das ist in Summe wird das ein hochmotiviertes Team sein, was auch die drei Punkte da zu Hause halten möchte in Paderborn. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss müssen wir noch tippen. Was ist denn dein Tipp für Sonntag?
Oh, ich sag jetzt mal 2-1 für Ulm.
2-1 für Ulm. Okay, also normalerweise tippen wir noch mit den Kollegen, aber die sind jetzt hier nicht mit reingekommen zu der Uhrzeit. Ich würde sagen, das wird schon ein eindeutiges Ding. Also ich glaube, das wird ein 3-0 für den SCP am Wochenende. Aber gut, schauen wir mal. Man weiß ja nie, wie es sich so entwickelt. Gut, hey Nadine, nochmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und für die, die sich wundern, dass es kein Bild gibt, die Nadine ist im Urlaub und hat sich von da eingewählt. Und da gab es ein paar Konnektivitätsprobleme, deswegen heute ohne Bild. Aber ich denke, der Ton reicht. Nadine, vielen Dank.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall war ein sehr, sehr gutes Gespräch.
Ja, immer sehr gerne und dir noch viel Spaß im Urlaub.
Dankeschön, dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Spitzenreiter SC!